ARD.
Einfach mal bei einer Castingshow als Sängerin bewerben und dann bis zum Platz 11 durchmarschieren. Guter Anfang, aber Celine Denneflier aus Mannheim wollte mehr. 2016 dachte sie, es ist eine super gute Idee, sich für noch eine Castingshow zu bewerben. Für die noch nie ausgestrahlte Modelshow Curvy Supermodel. Nach dem Gewinn hat sich ihr Leben komplett verändert, denn seitdem ist sie international gefragtes Model und reist in der gesamten Welt. Wie wir uns das genau vorstellen können, das erzählt sie uns in dieser Episode. Dabei hört sie Dutzende Vorurteile. Wir haben ein paar davon vor der Show gesammelt, damit Max, Nina und Roman sie einbringen können. Denn wir räumen hier ja gerne präventiv in der Vorurteilsschublade auf. Und wir zeigen, wie souverän Celine mit den Vorurteilen umgeht.
Ich habe sehr, sehr viele Dinge getan. Hauptsache, jedem am Set ging's gut. Hauptsache, die Stimmung ist gut. Hauptsache, wir haben Spaß den Tag über. Und manchmal habe ich abends gemerkt, wie ausgelaugt ich war.
Wie viel Energie das kostet.
Das kostet und dass ich mich selbst zurückgestellt habe. Aber die Diagnose, das Einsetzen vom Defi, 1000 Untersuchungen, Katheter, whatever, Medikamente, das war alles für mich auszuhalten. Hört sich irgendwie komisch an, aber es war für mich so, ich wollte nicht, dass meine Familie darunter leidet. Das ist so, dass ich gemerkt habe, ich verkaufe mich super, ich verkaufe die Klamotten super, ich werde immer wieder gebucht und deswegen versuche ich so zu bleiben, wie ich bin.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Hallöchen, wunderschönen guten Abend. Wir sind quasi in der Halbzeit angekommen dieser Staffel, Staffel 4 von Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Und heute sind wir nicht nur zu dritt, sondern sogar zu viert. Ich bin super happy, begrüßen zu dürfen eine Dame, die man vielleicht schon mal in einer Musik-Casting-Show gesehen hat. Sie hat auf jeden Fall ein tolles Stimmchen. Sie hat aber auch noch eine andere gute Idee gehabt und das ist ja auch unser Motto diese Staffel. Ich dachte, es wäre eine gute Idee. Wir begrüßen ganz herzlich Celine Denneflier. Schön, dass du da bist.
Hi.
Yay.
Hallo. Yay, schön. Vielen Dank für die Einladung.
Willst du vielleicht für alle, die dich nicht direkt erkennen möglicherweise, sagen, was du so in den letzten Jahren gemacht hast, wie du hierher gekommen bist und wie geht's dir überhaupt?
Mir geht's super. Also für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Celine Denneflier. Ich komme aus Mannheim, Geburtsstadt und schon immer da gewohnt, aber trotzdem viel unterwegs gewesen in der Welt. Was muss man noch wissen? Ich liebe Musik, ich liebe Podcasts, deswegen passe ich hier auch gut rein. Ich höre euren Podcast auch schon ewig. Durch eine Freundin, die hat mich darauf gebracht. Grüße gehen raus an Sarah.
Grüße an Sarah.
Grüße an Sarah.
Sarah hat einen miesen Geschmack.
Ja. Oh yes.
Also, deswegen, wie ich es meine. Also.
Genau, so bin ich eigentlich auch auf euren Podcast gekommen und ich bin total happy, dass es jetzt geklappt hat, dass wir uns in real life einfach sehen, was immer am besten
ist. Es gibt nichts Besseres.
Es gibt nichts Besseres. Und
was wir noch gar nicht gesagt haben, du bist natürlich auch stark auf Social Media.
Danke.
Also da ist Qualitätscontent und eine starke Followerschaft und so und dann können wir das ja auch nochmal
auf jeden Fall.
Folgen findet man auch gut, weil der Nachname ist natürlich sehr besonders.
Ja, Celine_Denneflier.
Genau.
Als es hieß, hey, Celine kommt zu uns zu Gast, habe ich natürlich recherchiert ein bisschen so und dachte so, ach cool, du folgst mir ja schon voll lange so. Und dann habe ich dein Insta so ein bisschen intensiver gecheckt und denk so, hab gesehen, du warst auf der 1Live-Krone vor kurzem.
Ja.
Und da stand so, I'm proud of my brother. Guckst du, wer ist denn der Bruder? Und so, den kennst du?
Ja,
das ist ja ein Kumpel, Alter. Also wie klein die Welt ist.
So klein ist das Wahnsinn. Ja. Ich habe auch meinen Bruder, also für alle, die ihn noch nicht kennen, ist Musiker namens Green, Pasquale. Der hat dich kennengelernt auf einem Event, ne, mal. Und ich habe ihm dann erzählt, dass ich so einen coolen Podcast höre, dass er doch da auch mal gerne reinheuern kann, ne, wegen coolen Themen. Und ich finde, es ist immer toll, wenn man so ein bisschen andere Menschen zuhören kann, die bestimmte Meinungen haben, um sich einfach auch mal eine andere Perspektive anzuhören. Hab ihm das dann geschickt und er schreibt mir nur, hä, das ist doch der Podcast mit Roman. Und ich so, ja, das, warum? Kennst du den? Und er so, ja, wir haben uns kennengelernt auf dem Berlin-Brandenburger Tor und so. ist schon voll lange her, wir verstehen uns super. Und ich dachte mir so, wie klein ist eigentlich die Welt, so, ne?
Crazy. Also, nicht.
Der hat mir das erzählt, er so, hey, meine Schwester feiert euren Podcast. Yeah. Und ich war noch so voll, ich war so voll so, ja, lass doch ein Bild machen, lass doch ein schicken.
Okay. Sie ist also eine der drei Leute. Ja. Krass, Mann. apropos drei Leute, ihr seid drei Geschwister.
Ja.
Zwei davon sehr, sehr erfolgreich, also in Social Media.
Mhm. Und musikalisch und so.
Musikalisch und so. Ich habe ja auch, ich habe deine Mom kennengelernt, dann weiß ich jetzt auch, wo das Künstlergehen herkommt.
Mhm. Ja.
Bist du die Jüngste?
Ich bin die Jüngste, ja.
Du bist die Jüngste.
Also wir haben noch eine Schwester von unserem Dad, die ist unser kleines Nesthäkchen, aber von uns drei, wie wir groß geworden sind, war ich die Kleinste, ja.
Okay, cool. Jetzt haben wir ein Staffelthema.
Jawohl, also du hattest ja schon mehrere gute Ideen in deinem Leben, ne? Eine gute Idee, mit der einige dich vielleicht assoziieren, war DSDS.
Warte mal, was ist DSDS?
Deutschland sucht den Superstar. Gibt aber noch andere tolle Castings.
Weißt du, was ich schwör's dir? Ich war jetzt so, gute Zeiten, schlechten Zeiten.
Ich weiß das gleich.
Fühlt sich vielleicht so ähnlich an, dort zu sein, möglicherweise.
Du warst bei DSDS?
Ja, ich war bei, oh mein Gott, das ist so ewig her, Leute.
Aber du bist weit gekommen, bist in Live-Shows.
Ja, mit Dieter. Ich war Dieters, da waren wir in der Karibik, da habe ich gerade einen Song performt.
Du warst mit Dieter in der Karibik?
Ich war in der Karibik mit Dieter.
Oh, das ist geil.
Das klingt so lustig.
Es waren noch ein paar andere Leute dabei, aber, das weiß ich noch, nachdem ich einen Song performt habe, hat er so gesagt, Celine, also wenn ich in deinem Alter wäre, ich würde deine beste Freundin sein wollen. Und dann war ich so, was für ein cooles Kompliment eigentlich, ne? Also sonst hat er immer jeden fertig gemacht und bei mir war der immer voll süß und voll charming und alle so, oh, der liebt dich einfach. Und ich dachte, ja, ist ja schön, also dass man sowas auch mal von jemandem hört, der eigentlich immer nur kritisiert, ne? Aber DSDS war eine wilde Zeit, das war 2010. Da war ich süße 16 Jahre alt.
Ist das lang her?
Da warst du 16.
Ja, okay.
Weil ich weiß, ich bin jetzt schon so...
Ich war auch gerade auf Angriffmodus. Ich dachte mir, hä, wieso macht ihr so einen Kommentar? Und,
Vor allem, du bist ja eigentlich sein Typ so.
Genau, weißt 100%.
Du bist ja genau sein Typ.
Danke.
So. Und dann ist halt so, und deswegen
das war schon ein bisschen...
Du warst noch zu jung.
Es war ein bisschen Vaterfigur-Kompliment, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Hat er die Kurve gekratzt.
Gerade noch rechtzeitig.
Ja, das war eine wilde Zeit.
Bist du in den Live-Shows, bist du da gekommen? Krasse Nummer für sich schon eigentlich, was du da mitgenommen hast. Aber das ist gar nicht die gute Idee, die du uns mitgebracht hast. Denn mit Castingshows konntest du da noch nicht ganz sein lassen.
Also es ist eine bessere Idee, als mit Dieter Bohlen mit 16 in die Karibik zu fliegen.
Ja.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Da gibt es wenig, was besser sein kann.
Max wollte auch mit ihm in die Karibik.
Ich wollte auch.
In jedem Alter.
Ich habe auch ein Bikini getragen, weißt du, in jeder Zeit. Gar kein Problem.
Das Ding ist ja, man muss ja dazu sagen, ich habe mich bei DSDS angemeldet, weil ich Musik immer schon geliebt habe. Mein Bruder und ich, meine Brüder, beide haben auch viel Musik gemacht, als wir Teenager waren. Ich habe die Liebe zur Musik eigentlich schon als Kind entdeckt, im Chor und so weiter. Und dann habe ich mich mit 16 bei DSDS angemeldet mit dem Hintergedanken, ja, ach, da gehst du mal kurz zum Vorcasting und dann bist du wieder raus, ne? Okay. Und dann bin ich Runde für Runde weitergekommen und es war schon wirklich, in dem Alter war ich mir dieser Verantwortung gar nicht so bewusst, in der Öffentlichkeit zu stehen.
Gab es das schon Social Media?
Facebook.
Es ging so an.
Es hat angefangen.
Dann kennen dich ja auch, also in der Schule weiß es jeder.
Ja. Also das war auch, finde ich so, das war auch noch so eine Staffel, ihr erinnert euch noch, da hat es, glaube ich, jeder noch geschaut. Also das war halt, DSDS jedes Jahr ein Riesenspektakel. Ja. Und deswegen, ja gut, ich habe meine Schule abgebrochen. Ich war damals in der 11. Klasse, wollte mein Abi nachholen. War dann in der ersten Live-Show und war so, die Frage ist, breche ich jetzt ab und gehe jetzt all in? Und dann habe ich das gemacht, weil ich von zu Hause immer auch das Gefühl bekommen habe, du kannst alles machen, du musst nicht den klassischen Weg gehen. Also meine Brüder und ich, wir haben alle drei von Mama gesagt bekommen, ihr könnt Pilot werden, ihr könnt Astronautin werden oder auch Reinigungskraft. Egal was, ich werde euch immer lieben, egal was ihr macht. Das wurde immer akzeptiert von unseren Eltern.
Ich frage deine Mutter später, ob es okay gewesen wäre, wenn du Domina geworden wärst.
Das musst du sie fragen.
Ja, das sag ich
aber ich bin mir sicher, sie würde sagen, ja.
Ich habe mich jetzt eine halbe Stunde vielleicht mit ihr unterhalten. Ich kann dir garantieren, dass sie sagt, fein. Wenn es mich glücklich macht, dann ist es fein. Okay, aber ja, also krass. Also eben mit zwei Seelen schlagen gerade in meiner Brust. Auf der einen Seite dieser so... Ja, go for it, folg deinem Traum, so mach. Auf der anderen Seite so, boah, kurz vor Ende, abbrechen. Mhm. Hast du schon ein Fazit? Bist du zufrieden? Hättest du es zu Ende machen sollen oder ist es egal?
Das ist eine gute Frage, weil ich hab's dann noch.
Ah ja,
cool.
Also ich bin dann den Weg noch weitergegangen. Also das ist, man müsst euch das so vorstellen, wenn man mit 16 so hoch gepusht wird in den Medien, dann denkt man natürlich erstmal, okay, da muss ja schon was dran sein, dass die mich mögen. Ne? Und das Schlimme war nur danach, man wird halt fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Ja. Sobald du raus bist, bist du komplett raus. Und ich weiß noch, ich hatte richtig Liebeskummer, weil ich die Leute alle so ins Herz geschlossen habe. Mhm. Und da haben sich Freundschaften entwickelt, bis Tag und Nacht zusammen. Und das ist wie so Klassenfahrt. Ja. Und man wächst halt voll zusammen. Und das Schlimmste für mich war gar nicht, aus dieser Show rauszufliegen, sondern eher die Leute nicht mehr so zu sehen. Und man weiß, okay, die ziehen jetzt alle in ein extra Haus und können alle zusammen sein und so. Deswegen bin ich danach eigentlich in so ein kleines Loch gefallen.
Was hab mich total dann, nachvollziehbar ist.
Ja, es ist halt, du hast ein High und dann fällst du wieder ins Low, ne? Das ist halt mit vielen Dingen im Leben.
Das passiert manchen sogar nach der Hochzeit. Die bereiten sich so lange drauf vor und dann ist plötzlich... Oh, stimmt, du bist
auch
verheiratet, ne?
Ja, hatte ich auch. Den typischen Blues.
Das ist aber bei der Geschichte ist ja nochmal speziell, dass du wahrscheinlich eine der Jüngsten warst in der Crew damals.
Ja.
Und das ist natürlich, erstens bist du dann das Nestig, also die Kleinste und das und das und das. Weil jemand, der jetzt irgendwie Mitte 20, Anfang 20, weiß ich nicht, ist, verträgt es wahrscheinlich sogar besser oder weiß zumindest, was kommt. Aber eine 16-Jährige kann nicht wissen.
Ja, jetzt 20 bist du, also vielleicht ein bisschen besser, aber
besser als mit 16. Also in dem Umgang mit
16.
Ich bin fest davon überzeugt, dass, also es ging damals bis 30. Und die Ältesten waren noch 30. Ich bin fest davon überzeugt, dass du natürlich, jeder ist individuell, ne? Aber ich glaube, also ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen. Heute bin ich 32. Wenn ich da heute nochmal mitmachen würde, komplett anders. Ne? Du bist ja viel
gefestigter auch.
Viel gefestigter.
Ja, mit 16 ist man noch formbarer.
Richtig. Und du machst dir sehr große Vorwürfe, woran hat es jetzt gelegen?
Und du bist
total selbst unsicher. Mhm. Und du denkst halt, okay, habe ich vielleicht jetzt die falsche Frisur getragen oder habe ich mich bei einem Live-Song habe ich mich kurz versungen und dann habe ich mir riesen Vorwürfe gemacht. Deswegen bin ich rausgeflogen.
Das ist der Moment,
war. Genau. Aber am Ende des Tages, natürlich war es nicht der Grund und es lag auch nicht an mir. Das weiß ich heute, aber die kleine 16-jährige Celine, der habe ich eigentlich auch viel zu sagen heute. Aber Castingshow, ich habe immer gedacht, why not? Hört sich cool an, ne? Mhm. Hat natürlich viele Gefahren auch, gerade je, wenn man so jung ist. Ich muss sagen, meine Familie hat mich super aufgefangen. Ich habe mich relativ schnell auch von diesem kleinen Schock erholt, habe dann meine Schule weitergemacht, eine Ausbildung begonnen, so ganz solide. Ne?
Als was?
Als Industriekauffrau.
Oh, wirklich sehr solide.
Hast du gemacht?
Ja.
Ich
bin gelernte Industriekauffrau, auch wenn ich weiß, dass ich in diesen Job nie wieder zurückgehen werde. Ich wusste trotzdem, zu dem Zeitpunkt, als ich diese Ausbildung gemacht habe, das ist jetzt nicht meine Zukunft, aber es ist halt einfach fürs Gewissen.
Ich habe was in der Hand.
Ich habe was in der Hand. Immer dieses typische, heute weiß ich, ich hätte es gar nicht machen müssen. Ne? Es war vielleicht auch einfach so ein bisschen Sicherheit, irgendwas in der Hand zu haben. Gerade wenn man auch in der Familie, ja, okay, die waren jetzt in einer Castingshow, macht sie vielleicht noch was Richtiges. Also jetzt nicht von einer engen Familie.
Ja, wir sind ja auch in Deutschland, so ein Zertifikat ist schon richtig. Ganz gern gesehen.
Ja. Ja.
Ich muss jetzt einmal kurz eine Lanze brechen für dieses Ausbildungsding. Und zwar, dass du eine Sache dann anfängst, dafür bezahlt wirst und es ein Ziel gibt, wo du darauf hinarbeitest und das dann zu erreichen. Punkt. Mhm. Dieses Zertifikat, selbst wenn ihr das niemals in eurem ganzen Leben wieder rausholt, das abgeschlossen zu haben, wird euch immer ein anderes Gefühl geben, als es abgebrochen zu haben oder nicht gemacht zu haben.
Ja.
Weil eigentlich alle Leute, die ich kenne, die so irgendwie abgebrochen haben oder es nicht gemacht haben, das ist was so ein bisschen so, und im schlimmsten Fall wird es eine Gewohnheit.
Ja.
Und dann wird abbrechen, beziehungsweise quitten oder halt was, worauf man keinen Bock hat, nicht zu machen, kann halt eine Gewohnheit werden. Und jetzt sind wir an dem Punkt, unsere Berufe sind ganz anders, aber mit der Einstellung würden wir auch in unseren Berufen verkacken.
Ja,
ganz
aber es genau.
Ist ein schmaler Grad.
Also ich bin voll bei dir, Dinge zu Ende zu bringen, ist wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung, auch um Erfolge zu feiern, um Selbstwert zu erlangen. Ne? Mhm. Aber ich glaube auch, es muss ja nicht immer wegen einer Castingshow sein oder wegen Kunst, sondern es kann ja auch sein, dass da einfach im Ausbildungsbetrieb über deine Grenzen gegangen wird, wie so ein horny Chef oder sowas, ne? Und dann ist, finde ich, es vollkommen in Ordnung zu sagen, ey, aber dann sucht man ja, okay, dann kann man es woanders weitermachen.
Ja, aber du hast recht. Aber
ich finde es auch in Ordnung. Ich bin bei euch beiden tatsächlich, weil ich hatte sehr unangenehme Chefs in der Automobilbranche beispielsweise früher. Ich habe aber auch trotzdem meine Ausbildung zu Ende gemacht, so wie Celine. Und ich bereue nichts. Ich finde nicht, dass es verschenkte Jahre waren, weil Disziplin und ein bisschen Ehrgeiz zu erlernen, hilft dir später. Und wenn du vorhast, dich selbstständig zu machen, dreimal so viel im Leben deutlich weiter.
Und auch mit Arschlöchern zu dealen.
Ganz genau. So. Das ist nämlich das, was Roman gerade angesprochen hat. Umso mehr Arschlöcher man mir vorgesetzt hat, desto mehr habe ich mir gedacht, okay, dich auch noch und dich auch noch und dich auch noch und du machst mich auch nicht kaputt. Ich glaube, in manchen Leuten kann das was Positives bewirken. So ähnlich auch wie bestimmt bei DSDS, das ein ganz guter Schnupperkurs war für das, was vielleicht später noch kam. Ja. Und natürlich gibt es auch Menschen, die da überhaupt nicht drauf klarkommen und die sollten sich dann vielleicht wirklich was suchen, wo sie nicht so ja, einem toxischen Umfeld ausgesetzt sind. Aber ich bin auch Team durchziehen.
Also was ich dazu auch noch sagen kann, ist, wir leben in einem Land, wo wir sehr privilegiert sind, um überhaupt Bildung zu erhalten. Das kommt auch noch obendrauf. Also mir war es einfach wichtig, auch das wahrzunehmen, weil ich weiß, wie viele Menschen es auf der Erde gibt, die gerne eine Ausbildung machen würden oder auch einfach zur Schule gehen wollen. Und es ist einfach nicht machbar, weil sie da geboren wurden, wo sie geboren wurden. Und das war auch immer ein Wert von zu Hause, den wir mitgegeben bekommen haben, dass wir dankbar sind für das, was wir machen dürfen und können. Ja. Und ich erinnere mich auch noch an die Schulzeit. Meine Mutter hat immer gesagt, Celine, es ist mir egal, mit welchen Noten du heimkommst. Das ist dein Leben und du bist dafür verantwortlich. Du erschaffst dir deinen Weg und wenn du dafür gute Noten brauchst, dann mach was dafür. Ich bin nicht dafür da, um dich zu kontrollieren. Du bist eigenverantwortlich und dann wusste ich auch immer, da ist nie Druck oder so. Und was die Ausbildung angeht und auch die Jahre danach, die ich in dem Unternehmen gearbeitet habe, die sind für mein jetziges Leben so wertvoll, weil ich das viel mehr zu schätzen weiß, was ich jetzt habe, weil ich weiß, wie es ist, einmal im Monat sein Gehalt zu bekommen, seine Rechnungen zu bezahlen, einfach so ein gefestigtes, normales Leben zu führen. Und ich finde, es ist super wichtig, auch wenn du irgendwann mal mehr Geld verdienst, dass du einfach weißt, hey, das ist nicht selbstverständlich. Das ist, erstens mal habe ich mir das alles selber aufgebaut. Ich habe dafür hart gearbeitet. Und es ist aber nicht so einfach, wie immer jeder denkt.
Ja, und es kann auch so schnell wieder weg sein, wenn man nie gelernt hat, damit umzugehen.
Richtig, ja.
Und jetzt geben wir ein bisschen Gas. Jetzt erzählst du uns mal von deiner wirklich guten Idee. Nach deiner Ausbildung und nach DSDS.
Meine gute Idee ist mir gekommen, als ich an meinem Arbeitsplatz saß.
Noch als Industriekauffrau.
Noch als Industriekauffrau im Vertrieb. Ich glaube, ich habe einen Link zugeschickt bekommen, wo es dann zu einer Castingshow geht, wo es ums Modeln ging. Und zwar ging es aber um Curvy. Also wir suchen Deutschlands nächstes Curvy-Model.
Und das war ein ganz neues Ding. Wir kennen alle die Shows Wahnsinn. Mit den sehr skinny Ladies. Mhm. Und das ist ja was, was wahrscheinlich fast jedes Mädchen zu Schulzeiten geguckt hat.
Ja.
Und dann kam quasi eine Innovation in Deutschland raus. Das war die erste Staffel von Curvy Supermodel. Ja. Ne?
Und ich fand die Idee einfach mega. Ich war schon so ein bisschen angefixt, weil ich vorher schon diesen Hype aus Amerika so ein bisschen mitbekommen habe. Und Deutschland hinkt da ein bisschen immer hinterher. Die brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit, um sich an neue Dinge zu gewöhnen. Und ich dachte so, Curvy Model? Wie cool ist das denn? Ja. Also ja, Modeln kennt man, hat man schon mal gehört. Aber auch dieses Leben als Model, das ist ja immer so weit weg. Also man kann sich das ja immer nie so vorstellen oder greifen. Und ich dachte mir so, kann ich, mache ich. Also ich habe ja schon immer auch nebenher auf Hochzeiten gesungen und war immer schon jemand, die sich sehr wohl gefühlt hat, auf einer Bühne zu stehen, Menschen zu unterhalten. Ich bin sehr gerne immer im Gespräch.
Darf ich fragen, was für ein Sternzeichen du bist?
Guess.
Ja, ich würde sagen Löwe, aber safe nicht.
Bin ich nicht, aber könnte man meinen. Also in meiner Branche sind auch sehr viele Löwen unterwegs. Ja. Ich bin Skorpion.
Ah, ja. Okay.
Aszendent Krebs, Roman. Aber. Ja.
Roman, und du, was ist dein Aszendent?
Keine Ahnung, was mein Aszendent ist. Ich weiß, ich bin Steinbock.
Okay.
Mehr weiß ich nicht.
Ich kann dich später analysieren, wenn du willst.
Max, guck, ganz verwirrt. Nein.
Ich glaube, mal
was ist hier los? Ja, wir im Astro-Kanal gelandet.
Ach, das ist dein Ding?
Leute, ich bin Skorpion. Ich bin voll drin. Voll
mein
drin.
Aszendent, der wurde, glaube ich, verhaftet. Der sitzt gerade.
Ja, der sitzt doch. Dein Aszendent sitzt.
Da war irgendwas.
Wie heißt das? Im chinesischen Kalender bin ich...
Da wollen wir jetzt
Schwein.
Gar nicht so weit abschweifen. Ich wollte Sie nur fragen, aufgrund von
aber
Ihren
gut, das ist,
Charaktereigenschaften.
Das ist natürlich sehr, das ist gut. Das ist immer nach vorn. Jawohl.
So gut. Schnell geht es. Ja. Wenn du dich einfach ablenken möchtest, wirf so einen Krümel hin oder sag ein Schmetterling.
Ja. Und dann, ja. Und dann so bin ich auch.
Dann sage ich, den Aszendent ist auf jeden Fall nein. Ey, jetzt machen wir mal weiter. Also,
Curvy Supermarkt.
Jetzt, ich habe nämlich eine Frage, mir ist schon die ganze Zeit und ich überlege, wie man es formuliert und so und ich will ja wieder nichts falsch sagen, aber Mich interessiert, gibt es eine Grenze? Also wenn man jetzt sagen würde, so ja, ab 1,90 bist du groß oder was? Also wo ist die Grenze? Ach wo so. Sagt jemand,
was ist curvy, was ist chubby?
Das ist eine gute Frage, weil es ist in jedem Land anders.
Okay.
Es kommt auf die Kultur an, es kommt auf die Menschen an, die in diesem Land leben, die sich angesprochen fühlen wollen von eher Straight-Size-Models, was dann heißt 90-60-90. Das ist so das Typische in dem Business, was man auch auf den meisten Laufstegen sieht.
Echt?
Ja, Italien, Frankreich, das sind so die High-Fashion-Länder. Mhm. Und die gehen oft auch noch unter diese Maße, was sehr bedenklich ist. Immer noch. Also es gibt ja diesen Trend, dass eben nicht mehr diese Maße so verkörpert werden, sondern dass man diverse aufstellt, also wirklich Models verschiedenster Maße, verschiedenste Typen, egal welche Haarfarbe, welche Augenfarbe, welche Hautfarbe oder Herkunft. Es wird viel mehr akzeptiert. Dieser Trend, der hat genau 2016, als ich bei der Staffel mitgemacht habe, hat er so richtig angefangen, in Deutschland auch. Mhm. Davor gab es vielleicht 3, 4, 5 Brands in Deutschland, die nur so Plus-Size-Größen angeboten haben. Und um deine Frage zu beantworten, in Deutschland ist so die Muster-Plus-Size-Größe, würde ich jetzt sagen, 44, 46.
Das ist die Frauenkonfektionsgröße. Die sagt dir möglicherweise als Mann relativ wenig. Wäre das L?
Eher XL.
Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Als ich aus dem Knast gekommen bin ich in den Laden gegangen und habe gesagt, ich brauche eine Hose in 116. Und er so,
das ist ein kleines
ich weiß nicht,
Tipp.
Wo du herkommst. Aber das hier keine Hosengröße. Ich war im Knast, da habe ich immer 116 bekommen. Ich will dieselbe. Also, wir müssen schauen.
Wird schwierig.
Ich weiß bis heute nicht. Ich habe mich dann geweigert, das neu zu lernen.
Du trägst bestimmt 32, 33.
Bist du so wie bei DSDS zum Casting? Wie
genau.
Das
okay, 4, ich habe mich angemeldet mit dem Hintergedanken, okay, das wird eine coole Show. Und ich dachte, das ist ein ganz kleiner Rahmen, weil ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass sowas schon in Deutschland akzeptiert ist. Habe mich angemeldet, wurde eingeladen zum Casting, bin nach München gefahren, bin direkt weitergekommen und dann war ich so, cool, Mom, ich bin jetzt mal 4 Wochen weg, habe ich zu meiner Mutter gesagt. Und sie so, ja, wie jetzt? Ja, ich habe mich nochmal angemeldet bei so einer Castingshow und sie hat es natürlich voll gefeiert.
Ja, cool, sie ist deine Supporterin.
Ja, total, mein größter Fan und ich bin ihr größter Fan. Und ja, dann habe ich das Ding einfach gewonnen. Nach 4 Wochen war ich dann im Finale. Ich arbeite aktuell Vollzeit als Curvy-Model seit 8 Jahren.
Schön.
Ja, ja.
Ganz naiv, reicht das nicht einfach zu sagen als Model? Oder muss man
doch,
das dazu
ich
sagen?
Achte eigentlich auch seit ein paar Jahren darauf, dass ich nur sage Model. Mhm. Ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wenn ich hier Leuten erzähle, dass ich Model bin, das Erste, was passiert, was glaubt ihr?
Du?
Nein, jetzt geht's los. Jetzt kommen die ganzen Vorurteile.
Wenn du jetzt, wenn wir wieder auf Sternzeichen gehen, sorry to say, aber Scorpio, ich kann sehr gut analysieren. Und das Erste, was man sieht, ist...
Das wirst du aber immer. Okay, aber das siehst du bei jedem. Wenn sie sagt, sie würde das Gleiche passieren.
Schon?
Wenn ich sage, würde das Gleiche passieren.
Nur bei mir nicht.
Man guckt...
Bei dir denkt man sofort.
Dein Mitleid. Der Look. Ich würde es nicht negativ interpretieren. Ich würde ja auch gucken, was der Look... Was zieht ein Model an? Keine Ahnung. Was hat ein Model...
Aber ich glaube, es geht eher so um den Anstand. Warte doch kurz, bis ich mich vielleicht weggedreht habe. Oder ich weiß nicht. Also
es geht darum, du könntest noch 2 Sekunden länger in deine Augen gucken. Ja. Und dann vielleicht, wenn du nicht drauf achtest, so das drumherum abchecken. Aber manche Leute sind halt auch sehr offensiv, was das angeht.
Ich weiß, dass es keine böse Intention ist. Vielleicht manche haben eine böse Intention. Ich gehe immer vom Guten für Menschen aus. Deswegen, ich werfe das jetzt auch niemandem vor. Es ist nur ein Eindruck, den ich... Also, keine Ahnung, 20 Mal gesagt, 19 Mal wurde ich von oben bis unten gescannt und so wie Curvy Model erstmal, ist die erste Frage. Dann sage ich das ist halt für Menschen mit mehr Gewicht, mit größeren Größen. Dann fängt es ja auch schon an mit größeren Größen. Was ist denn größer? Was ist denn überhaupt normal?
Ja. Was ist denn Durchschnittsgröße
in Deutschland? Ich glaube 42.
Also das ist der Durchschnitt.
Also ist es nicht größer, sondern es ist Durchschnitt.
Genau, das ist aber das Problem. Wie sind wir aufgewachsen? Ja. Mit Magazinen, mit Serien, Sitcoms, Filmen und Fatsuits von Frauen, die getragen wurden in Filmen, die hatten dann Größe 40, 42, wurde aber als die dicke, freundliche, nette eine lustige dargestellt. Gerade bei Frauen, bei Männern weiß ich auch, dass es ein Riesenthema ist, aber bei Frauen ist es schon immer diese Konditionierung, du bist schön, wenn du dünn bist. Du bist schön und wertvoll, du wirst geliebt und als attraktiv empfunden, wenn du schlank bist. Und ich bin aufgewachsen mit dem Magazin, keine Ahnung, Promi abgelichtet, im ganz schlechten Licht, guck mal, wie dick die geworden ist. Und 1000 Diäten. Und
da retuschiert keiner mehr so viel, weil die wollen ja auch Narrativ verkaufen.
Ja, wir sind leider darauf konditioniert worden, schlank zu sein. Und dass schlank auch nur gesund heißt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil es auch an Kinder und Jugendliche so verkörpert wird. Und gerade heute in der Zeit Social Media wird das ja noch extremer.
Viel krasser geworden.
Ja, aber in alle Richtungen.
Also seit die Filter selber, dass die Leute sich selber eigentlich so hardcore retuschieren können, seitdem habe ich das Gefühl, sind alle wahnsinnig geworden. So.
Mhm.
Hier ist deine Vorteilsfrei. Kirby-Models, das sind gar keine echten Models.
Kannst du zählen, wie oft du das gehört hast?
Die ersten Jahre, seitdem ich als Model gearbeitet habe, in jedem Interview ging es darum. Da wurde immer diese Frage gestellt, naja, Curvy-Model, ist das denn jetzt überhaupt echtes Model? Und im Zusammenhang, wenn ich erzählt habe, dass ich Model bin, kam dann auch so, was ist ein Curvy-Model? Also was machen die? Und ist das wirklich Modeln? Oder ist das einfach
dass
so eine
Leute
Modenschau?
So aufstellen.
Ja, genau. Mhm. Und es war so, und deswegen hast du ja auch am Anfang gesagt, ist da ein Unterschied? Muss man jetzt Curvy-Model sagen? Mhm. Und ich habe irgendwann aufgehört, in Schubladen zu denken und meine Agentur auch, Gott sei Dank. Und wenn die mich vorschlagen heute, dann schlagen die mich als Model vor und nicht als Curvy-Model.
Mhm.
In New York, meine New Yorker Agentur, da ist es gang und gäbe mittlerweile, dass du bei manchen Agenturen gar keine Maße mehr auf den Modelseiten findest. Weil die Kunden sollen dich aufgrund deiner Personality buchen. Die sollen dich buchen, weil ihnen das gefällt, wie du auf den ersten Blick aussiehst. Mhm. Unabhängig davon, passt die jetzt hier in meine Kollektion oder nicht? Weil auch bei einem Job kommt es nicht nur auf das Aussehen an. Es kommt drauf an, wie komme ich zum Set? Bin ich pünktlich? Mhm. Kann ich mich benehmen? Auch da gibt es Unterschiede, ja? Mhm. Hallo, guten Morgen, tschüss. Ist nicht immer selbstverständlich.
Dankeschön, bitteschön.
Dankeschön, bitteschön. Also das ist so das Einzige, was mir jetzt dazu einfällt. Das ist einfach ein bisschen mehr aus dem Tellerrand hinaus geschaut wird.
Mehr Menschlichkeit.
Richtig. Und in den USA, muss ich sagen, ist das schon viel eher der Fall, dass die nach Personality mehr buchen und auch viel mehr in so Video-Kampagnen gehen. In Deutschland kommt das aber auch. Eine Anekdote kann ich euch noch sagen. Ich wurde schon mal einmal gebucht. Also ich spiele auch Ukulele, habe ich mir selbst beigebracht und singe auch meistens am Set, weil die bringen die Ukulele mit und selbst wenn wir da am Strand sind und shooten und wir haben Feierabend, dann spiele ich ja ein bisschen, weil es einfach Spaß macht. Und ich habe einmal gehört, dass ein Kunde das so gefeiert hat, dass sie gesagt haben, wir müssen Celine wieder buchen, dass sie ihre Ukulele mitnimmt und dass wir einfach nochmal genau den Vibe es war ein Werbevideo, eine Kampagne. Und das hat voll die Leute so gecatcht, dass sie alle so gut drauf waren, dass das Ergebnis richtig cool war, dass sie gesagt haben, komm, die buchen wir jetzt nochmal, weil die bringt auf den Bildschirm diese gute Laune, die wir auch wieder verkaufen wollen.
Meine Frage an dich wäre, hattest du möglicherweise als Teenager oder als ganz junges Mädchen denn Probleme mit deinem Körper? Also ich kann nur von mir sprechen und als Teenie habe ich meinen Körper überhaupt nicht gemocht. Also egal, ob das jetzt am Gewicht lag oder an meinen Haaren oder an meinem Kopf oder an meiner Haut oder was. Also ich war sehr unzufrieden mit mir als Teenager und das Gleiche habe ich auch erlebt im Umfeld, dass die anderen Mädels auch nicht alle gesagt haben, oh, ich fühle mich ja so toll, ich bin perfekt. Sondern als Teenie ist es eh schon schwer.
Also ich muss sagen, dass ich Gott sei Dank durch meine Mom schon ein sehr, sehr gutes Selbstwertgefühl hatte, weil ich das schon als von klein auf vermittelt bekommen habe. Nichtsdestotrotz hatte ich ganz viele Selbstzweifel. Das Einzige, was ich, das war ja eigentlich auch so DSDS-Zeit, das Einzige, was ich tragen wollte, waren schwarze Klamotten, weil die kaschieren. So,
schwarz war klein.
Ja, richtig. Heute trage ich schwarz, weil ich es einfach schön finde.
Savage
aber als Jugendliche war ich sehr, sehr unsicher. Also ich kann mich einfach noch erinnern, wenn es um Dating geht oder so. Der erste Spruch, der kam, Celine, du bist so hübsch, ne? Aber wenn du noch abnehmen würdest, dann wärst du perfekt.
Oh, really?
Ja, du hast so ein schönes Gesicht, aber ne? Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine 36, 38.
Also wirklich vollkommen.
Ja, also gar kein Grund, sich irgendwie dick zu fühlen. Aber den Blickwinkel, den du ja selber zu dir dann hast und in den Spiegel schaust, also das ist ja immer Selbstwahrnehmung.
Ja.
Und Schönheit kannst du ja so gar nicht definieren. Und es ist so wichtig, sich nicht nur durch sein Äußeres zu definieren, sondern wie oft machen wir Komplimente im Alltag über unseren Charakter?
Viel zu selten.
Viel zu selten.
Aber ich beleidige immer wieder Leute für ihren Charakter.
Ich weiß nicht, ich kenne meinen Charakter.
Das ist sehr gut.
Ich
das
auch.
Das hilft den Leuten, wenn sie es zuhören.
Zu dem Gedanken, dass das inspirierend ist für andere Leute. Jugendarbeit, wir haben einen Spruch, so warum holen wir Leute, die selber Drogenerfahrung haben oder selbst im Knast waren und zeigen, ey, schau mal, du musst kein Arschloch sein, der kann, hat sich auch, wenn er sich geändert hat, dann kannst du es auch auf die Art. You can't be what you can't see. Heißt, wenn du jetzt ein Mädchen bist, die halt, was weiß ich, auf diese Größe 42 oder 44 dann so zusteuert oder das halt ihre normale Größe ist, die wird immer sagen, okay, shit, ich kann aber leider keine Fotos machen. So, mhm. Man wird mich nicht fotografieren wollen, man findet mich nicht, also mhm. vor 20 Jahren. Ich werde nie auf einem Cover sein. Und allein dadurch mhm. sagt sie, ich kann auf ein Cover kommen. Ja. Und dafür muss ich nicht eine Essstörung entwickeln, sondern ich kann es auch so, indem ich einfach auf mich achte und pflege und gut aussehe, fertig.
Und weißt du, was das Geile daran ist? Also als ich als Fotograf gearbeitet habe, mhm. habe ich gemerkt, ey, es gibt ja genügend Arschlöcher, die sagen, ja, du bist nicht fotogen, du hast zu viel Raum. Nein, Alter, du kannst nicht ordentlich arbeiten. Mhm. So, weil dieses Fotogen gibt es nicht. So, entweder machst du gute Bilder, es harmoniert und dann sieht man es auch. Oder?
Aber es gibt schon, schau mal bitte, dieses Gesicht, wie hübsch ist bitte diese Frau. Das ist
wirklich. Hab ich was anderes gesagt?
Das hilft schon auch.
Sag doch gerne was also, dazu. Wie siehst du das aus der Perspektive vor der Kamera?
Es ist schon so, dass man Glück hat, wenn man Talent mitbringt vor der Kamera. Ich musste das auch erst lernen. Als ich das gewonnen habe, das Ding, war ich 23 Jahre alt und war immer noch sehr unsicher, habe mich ja dann erst in die Rolle reingefunden. Und
natürlich, das
ich,
waren 4 Wochen Crashkurs
richtig.
Quasi, ne?
Und wie ich überhaupt da hingekommen bin, nochmal um kurz einzuhaken. Ja. Ich habe gewonnen, bin nach Hause gefahren, musste ja 3 Monate warten, bis das Finale kam. Hm. Dann ist das Finale ausgestrahlt worden. Ich habe meinen Modelvertrag ja gewonnen mit meiner Agentur, die in Hamburg sitzen. Und ich glaube, 7. November, einen Tag nach meinem Geburtstag, kam dann die Ausstrahlung vom Finale. Und am 8. November hat mich mein Agenturchef angerufen und gesagt, Celine, du bist die nächsten 3 Monate ausgebucht.
Oh,
und ich war
wow.
so, okay, stopp. Eigentlich habe ich noch einen Job und eigentlich sitze ich jetzt hier gerade in Mannheim an meinem Schreibtisch und denke mir so, ich habe keinen Urlaub mehr. Ich kann nicht, ne?
Ich wollte gerade sagen, den Urlaub hast du doch schon für die 4 Wochen
richtig,
bestimmt
genau,
komplett verbrauchen müssen.
Ich habe komplett.
Ich kündige.
Ihr findet mich in meinem Wohnwagen.
Ja. Du bist scheiße. Du bist cool.
Ja, ich bin dann tatsächlich ins Büro von meinem Chef gegangen, habe mich hingesetzt und habe ihm das erzählt. Also er hat das natürlich schon mitbekommen, ne, dass ich das gemacht habe. Habe ihm aber gesagt, ich habe jetzt diese Möglichkeit bekommen und ich habe echt jetzt drüber nachgedacht und eigentlich muss ich nicht lange drüber nachdenken, ich gehe jetzt den Weg. Mhm. Finden wir irgendwie eine Lösung, ne? Weil man ist ja dann immer unsicher mit Kündigung und er so, Celine,
verpiss dich.
Richtig.
Verpiss dich. Raus hier.
Raus.
Raus. Er meinte nur so, finde ich richtig, richtig geil. Viel Erfolg. Cool. Ich wünsche dir nur das Beste. Raus. Hier, Aufhebungsvertrag und dann ging's los, von jetzt auf gleich.
Boah, was ein, wie soll ich sagen, Körper ins Leben.
Darf, ja. darf ich ja. nochmal ein bisschen auf die Show?
Ja,
bitte. Unbedingt.
Da gab's ja sicherlich auch Juroren, wer war da so? Kennt man die Leute?
Ja. Die kennt man ja. Mozzi Mabuse.
Kenn ich.
Tanzt
wie Tosati,
ja.
Und ist auch in der Jury von anderen Shows und ganz
ja,
tolle,
ich
glaub, ganz
ich
tolle
weiß.
Frau.
Dann Angelina Kirsch.
Genau, auch sehr erfolgreiches Plus-Size-Model.
Eigentlich so eine der ersten, die in Deutschland
richtig,
wirklich
ja.
ein Gesicht
genau.
haben, was man mal so wieder erkannt hat. Auf
und apropos Gesicht,
genau.
wer war der dritte?
Den kennst du.
Harald Glöckler.
Yeah.
Yeah, yeah. Das ist ja ein bisschen so mein ästhetischer Standard.
ja,
also
ja.
Da willst
du hin.
Da sehe ich dich.
Das ist auch, ich habe jetzt erst...
Lässt du die Haare tätowieren auch?
Nee, ich rede von Botoxen.
Ach
also
so.
Es bewegt sich ja eigentlich schon nicht mehr viel bei mir. Und wenn ich fertig bin, dann werdet ihr überhaupt nicht mehr wissen, was ich denke.
Sylvester Stallone incoming.
Ja, und vierte war Ted Lino, mein Agenturchef, immer noch auch Agenturchef. Und der hat mir danach auch erzählt, der hat mich das erste Mal gesehen. Bei dem ersten Aufeinandertreffen, er meinte, er saß da. Ich komme aus diesem, also wir mussten aus so einer Tür raus. Ich komme da rausgelaufen mit einem Bikini. Und er sitzt da und denkt sich nur... Das ist sie.
Wow.
Wow.
Ja. In der ersten Show schon oder in dem ersten...
Ja. Im ersten Moment Begegnung. So, ja. Obwohl da noch gar nichts feststand. Also das war einfach von ihm so ein Impuls.
Aber wir haben Ausstrahlung. Das ist deine Ausstrahlung.
Aber wir haben jetzt schon gleich gehört, also es ist schon auch hier direkt Bikini rausspazieren. Mhm. So. War das echt gleich direkt am Anfang so?
Ja, das erste Mal vor der Jury war im Bikini.
Boah.
Aber
das
ist schon...
Eine harte
Schule. Ja, also konntest du dir auch was drüber ziehen. Mhm. Also die ganzen Teilnehmerinnen haben sich dann selbst eingekleidet. Also ich konnte mir den Bikini auch selbst auswählen. Mhm. Ich hätte mir auch ein Kimono drüber schmeißen können, so wie ich mich wohl. Das haben sie mir auch immer die ganze Zeit gesagt, du gehst nur so raus, wie du dich präsentieren möchtest, wie du dich wohlfühlst. Es ist nur sehr praktisch, von Anfang an zu sehen, was für einen Körper hast du. Mhm. Und das ist dieses Business. Das ist nun mal ein oberflächliches Business leider. Mittlerweile muss ich sagen, werde ich auch viel für meine Personality gebucht. Das ist aber nicht das Tagesprogramm. Also
das hast du dir
es geht um die Optik. Genau, es geht um die Optik. Es geht darum, passt die in die Klamotten? Das sind Mustergrößen, da musst du reinpassen und darauf wirst du gebucht und auch reduziert. Und da ist nämlich die Krux an der Sache, die meisten KundInnen sind daran gebunden, wie die Klamotten aus der Produktionsstätte von Asien, whatever, kommen. Mhm. Das ist ein totaler Teufelskreis, weil selbst wenn die was verändern wollen, es wäre viel zu teuer, jede Mustergröße anzupassen auf ein bestimmtes Model. Mhm. Das heißt, sie sind immer irgendwie so drin gefangen in dieser Spirale. Deswegen wusste ich, okay, ich gehe jetzt in ein Bikini, ich zeige denen jetzt meinen Körper und entweder das gefällt oder das gefällt nicht. Und bin dann da raus und ich habe mich zu dem Zeitpunkt nicht super wohl gefühlt im Bikini. Ich habe es trotzdem gemacht, einfach weil ich wollte auch einfach wissen, was die sagen.
Das ist genau der kritische Punkt so. Dass auf der einen Seite, okay, es gibt Jobs, die sind oberflächlich. Der Job besteht daraus. Mhm. So. Und wir wollen aber doch, dass die Leute nicht über das gehen, was sie nicht wollen. So. Mhm. Wo ist die Grenze? Wo ist das, dass du jetzt gesagt hast, so an der Stelle, ja, ist eigentlich noch okay, ich fühle mich nicht wohl, aber ich gehe jetzt raus. Mhm. Und wann ist es, ich fühle mich nicht wohl, du gehst nicht raus. Mhm. Weißt du, was ich
die
brauche?
Hinaus will? So dieses,
wie schaffst du das, deine eigenen Grenzen zu schützen und trotzdem aber vorwärts zu gehen, auch wenn es mal schwierig ist?
Mit dem Hunger, mit dem Hinterkopf dieses, ey, ich will ja hier auch weiterkommen.
Ich will ja auch und es ist halt der Job so.
Das ist sehr spannend, weil es in diesem Job eigentlich gang und gäbe ist, dass man oft über seine Grenzen geht. Hauptsache, du machst den Job und Hauptsache, du kriegst dann das Geld. Also ich habe wirklich viele Dinge schon mitbekommen. Ich muss trotzdem sagen, dass ich für mich in der Vergangenheit bestimmt schon über meine Grenze gegangen bin. Es mich aber nie so mitgenommen hat, dass ich danach total emotional fertig war.
Du wusstest einfach, das mache ich nie wieder.
Ja, so, und auf die Art, auch noch ein Thema, seitdem ich 30 bin, weiß ich, dass ich einfach People-Pleaser bin. Also ich will es immer jedem anderen recht machen. Das hat mir auf dem Weg zum Model sehr geholfen. Leider, muss man so sagen, aber es hat mir sehr, sehr gut geholfen, weil ich immer jemand bin, ich gehe in den Raum rein, ich gehe ans Set, wenn ich den Job mache, dann auch. Also ich gebe 1000%. Ich habe sehr, sehr viele Dinge getan. Hauptsache, jedem am Set ging's gut. Hauptsache, die Stimmung ist gut. Hauptsache, wir haben Spaß den Tag über. Und manchmal habe ich abends gemerkt, wie ausgelaugt ich war.
Wie viel Energie das kostet.
Und dass ich mich selbst zurückgestellt habe. Und heute weiß ich, und das habe ich, weiß ich nicht, kam wahrscheinlich über meinen 30. Geburtstag, war ich so, irgendwas beschäftigt mich da. Mhm. Und da habe ich dann erst gemerkt, you come first. Yeah. No one else. So. Und seitdem arbeite ich wirklich jeden Tag, und ihr wisst alle, es ist sehr viel Arbeit, mich selbst erstmal zu fragen, wie geht's dir damit?
Das ist was, wo wir auch, glaube ich, häufig dran knabbern, weil, das hast du auch schon oft angesprochen, Max, wir lassen so oft erst die Dinge sein, die gut für uns sind, wenn es stressig wird. Aber eigentlich ist es genau das Ding, man muss sich selber an erster Stelle nehmen. Natürlich nicht ohne Rücksicht auf Verluste, aber sich selber gesund zu halten, sorgt auch dafür, dass es den Leuten, die man nah bei sich hat, gut geht. Ne? Also ja, bei mir kommt es auch erst, also ich fühle das mit der 30 sehr, dass man da irgendwie so Dinge versteht.
Bei manchen ist es vielleicht auch früher, bei manchen vielleicht auch ein bisschen später. Es war für mich so ein Aha-Moment.
Jetzt habe ich es.
Ja, es kommt manchmal auch durch Situationen. Und ich muss sagen, dass ich auch durch meinen ehemaligen anderen Agenturchef, der leider verstorben ist mittlerweile, mit dem war ich sehr, sehr eng. Und der hat mir auch immer wieder gesagt, Celine, wenn du Geld brauchst, ruf mich an. Weil ihr müsst wissen, die Kunden in dem Business zahlen immer leider sehr, sehr spät. Mhm. Und gerade wenn man erst anfängt, dann wartet man, bis man das erste Geld auf dem Konto hat. Und 2017, da war ich dann ein halbes Jahr in London, on stay nennt sich das, wenn man dann quasi in der Stadt länger ist und zu Castings geht und zu Jobs geht. Mhm. Und ich habe halt keine Kohle mehr auf dem Konto gehabt, weil alles natürlich super viel Geld kostet. Und du wartest. London ist sehr teuer. Und ich weiß noch, wie er mich angerufen hat und gesagt hat, Celine, wenn du kein Geld auf dem Konto hast, dann siehst du nicht gut aus. Dann bist du unglücklich, traurig, du machst dich Sorgen, du bist gestresst. Bedeutet, du bekommst keinen Job. Bedeutet für mich, wir verdienen auch kein Geld mit dir. Also was ist mein Ansporn, dass es dir gut geht? Ruf mich an, ich helfe dir. Und zack, war das Geld auf dem Konto.
So. Aber gut erklärt auch, weil einfach nur hier, nimm mal Kohle, hättest du wahrscheinlich gesagt, nein, passt schon, ich brauche nichts. Aber das hat er sehr gut gemacht.
Und weitsichtig, natürlich.
Ja.
Die ist richtig frech. Okay, pass auf.
Das ist
mir auch unangenehm. Okay, komm. Also, du wärst sicher lieber skinny, wenn du tauschen könntest, oder?
Boah, das ist eine richtig interessante Frage. Also, hättest du mich das mit Anfang 20 gefragt, hätte ich gesagt ja. Mhm. Jetzt sage ich nein. Aber nur, weil ich heute weiß, wer ich bin. Ich bin so viel mehr als mein Körper. Und ich muss euch wirklich sagen, ich liebe meinen Körper mittlerweile. Ich finde den so schön in jedem verschiedenen Blickwinkel. Und das heißt nicht, dass ich jeden Tag aufwache und dachte, oh, es sieht die gut aus, sondern ich liebe meinen Körper für das, was er ist.
Was er auch mit dir leistet.
Richtig.
Gemeinsam.
Ja. Und nicht nur, ich beurteile meinen Körper nicht nur nach dem Aussehen, sondern auch das, was, also ich kann joggen gehen. Wie geil ist das? So, dass ich habe zwei Beine, die funktionieren. Ich kann, das hat vielleicht auch was mit meinem Background zu tun.
Eben, man, es ist nicht mehr so selbstverständlich.
Es ist nicht so selbstverständlich. Mhm. Es gibt trotzdem Tage, wo ich in den Spiegel schaue und mir denke, pff, muss jetzt hier die Delle sein? Und dann denke ich mir, weil ich gucke jetzt einfach ein paar Tage nicht in den Spiegel. Und dann geht das Gefühl auch weg.
Es ist wirklich immer diese Momentaufnahme. Und ich glaube, bei uns Frauen ist das hormonell auch noch mal krasser,
voll,
dass du an manchen Tagen denkst,
oh, voll,
schieß doch in den Spiegel rein einfach. Und an anderen denkst du, wer ist sie denn? Und
ja,
das ist so.
Aber es ist auch okay, an sich selber zu zweifeln und sich nicht zu feiern. Und ich finde es gut, dass Skinny in Anführungszeichen ist, weil es ja jetzt auch nicht unbedingt ein schönes Wort ist, ne? So. Das Thema ist ja aber, ab wann habe ich denn mehr Gewicht? Gehen wir nach BMI, dann bin ich wahrscheinlich auch schon im roten Bereich. Gehen wir nach eigener Gesundheit, ja, würde ich sagen, es ist halt schwierig, die Definition. Aber ich glaube schon, dass es einen Weg gibt, dass man sich selbst lieben kann.
Genau, zu Selbstliebe gehört eben nicht nur, sich selbst optisch zu bewerten.
Richtig.
Oder abzuwerten, sondern
Selbstliebe ist auch Grenzen ziehen, kein People-Pleaser mehr sein. Ja. Selbstliebe ist es auch, einfach zum Friseur zu gehen.
Ja.
Selbstliebe ist es, sich einen Tag Urlaub zu nehmen, in den Wald zu gehen oder auch einfach,
ein paar Stunden das Handy auszumachen.
Richtig, ja. Das ist ein Buch lesen oder irgendwas, was dir halt einfach gut tut.
Ja.
Es wird immer sehr oft auf die Optik gegangen, was natürlich ein Riesenthema ist. Ich habe es halt umgedreht irgendwann.
Das ist der Key.
Ja, das ist der Key. Aber es ist so schwer, dahin zu kommen.
Ja.
Und es ist nicht getan mit jeden Tag einmal eine Affirmation und du bist schön, wie du bist. So ist es nicht. Es geht so tief rein in deine persönliche Entwicklung deines Wertes. Wer bist du, wenn du nichts hast? Wer bist du, wenn du keinen Spiegel hast?
Darf ich dich was fragen?
Ja.
Hast du mal eine Therapie gemacht?
Nein, aber
weil du sprichst so reflektiert und auch mit Ansätzen, die ich aus Therapie kenne. Deswegen
viele Podcasts und viele Bücher.
Bist
viele
ja auch
Gespräche.
In der kleinsten Therapiegruppe der Welt hier heute.
Fand ich jetzt gerade, was du gesagt hast, wunderbar. Ich würde auch gerne noch mal ein bisschen mehr dazu hören. Du hast jetzt gerade gesagt, bis ich da hingekommen bin, es war schwer.
Ja.
So, und klar, das Reduzieren, ne, aufs Optische, selbst wenn du richtig geil gerade aussiehst, das wird dich nicht glücklich machen. Wie machst du es? Weil du hast echt eine krasse Ausstrahlung. Okay, ich versuch's kleiner zu machen.
Ja.
Du hast den Podcast angehört. Wo war die Frage? Was hast du gesucht? Wie hast du die Antwort gefunden?
Weißt du, was mir am meisten geholfen hat auf diesem Weg? Ich habe mich mit so vielen Menschen ausgetauscht, die aus den verschiedensten Orten kommen, die verschiedensten Ansichten haben, ja, was mir einfach sehr, sehr viel Weitblick gegeben hat, wie dankbar ich einfach sein darf, dass ich der Mensch bin, der ich bin, einfach nur, weil ich existiere.
Schön.
Und da, wo ich jetzt gerade bin, das war auch viel Glück vielleicht, auch viel Arbeit, aber ich finde, es ist so wertvoll, wenn du einmal in ein anderes Land fliegst, mit den Locals dich zu unterhalten.
Ja.
Wie leben die? Wir waren in Vietnam, mein Mann und ich, Backpacking. Die Familien, die schlafen auf dem Boden, auf einer Mini-Matratze mit drei Kindern. Und die sind glücklich. Die haben nichts, die sind glücklich. Und die gucken nicht einmal in den Spiegel und denken sich, oh, was ziehe ich heute an? Die müssen arbeiten, um zu überleben. Die sind am Existenzminimum. Und die sind glücklich, weil sie sich haben, weil sie gesund sind. Diese haben nicht so ein privilegiertes Leben wie ich. Und wie du schon sagst, man merkt immer den Wohlstand einer Gesellschaft an, was die Probleme sind.
Mhm.
Ich habe keinen Hunger, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich muss mir nicht Sorgen machen, ob mein Kind in die Schule kann oder so. Und ich glaube, dass das mir sehr geholfen hat, einfach auf dem Weg, weil ich mein Leben so zu schätzen weiß. Wisst ihr, was ich meine?
Total,
weil ich so viel rumkomme. Ich werde auch irgendwann gerne noch eine Therapie machen, einfach weil ich denke, es ist was Wertvolles, wieder privilegiert, wir dürfen das in Deutschland.
Trotzdem hast du noch mehr geschafft, weil das, was du gerade gesagt hast, reicht für jemanden, das nicht mein Job ist. Ich kann dieses Problem auch einfach sagen, ist doch eigentlich scheißegal bei meinem Job. Aber du hast deinen Job aus deinem Körper gemacht, also musst du noch weitergegangen sein. Deswegen, du kannst sehr, sehr stolz sein. Also wie auch immer du das geschafft hast.
Vielleicht ist es auch die Mutterliebe gewesen.
Die hat auf jeden Fall so richtig gemacht.
Die sieht bei deinem Bruder aus.
Ja.
Und ihr habt beide diese Weltliebe drin.
Ja.
Also dieses, es wird schon alles cool.
Bedingungslos.
So.
Bedingungslos.
Ja. Voll.
Also unsere Familie allgemein ist sehr, sehr eng. Also auch Dad und Brüder, wir sind sehr, sehr eng und helfen uns da auch sehr, ja.
Eine Ja-Nein-Frage, damit es schnell geht.
Ja.
Verkaufen Plus-Size-Ladies das echte Leben und Skinny-Models die Träume?
Boah, das ist ja eine spannende Frage.
Und das ist eine geschlossene Frage, sehr gut.
Naja. Das ist, das ist eine sehr interessante Perspektive. Ich würde sagen, dass auch, ich verwende ungern Skinny Models, ich sage immer gerne Straight Size Models. Ich glaube, dass die auch das echte Leben verkaufen, aber jetzt, das ist, glaube ich, eine Ansichtssache. Dass, wenn es um wahre Konfektion geht, wie sie in Deutschland so ist, würde ich jetzt sagen, ja, weil es ist nun mal die Wahrheit, dass die Durchschnittsgröße 42 ist. Und diese Straight Size Maße wird ja auch auf Magazinen und so suggeriert, ne? Deswegen ist es für viele vielleicht ein Traum. Nicht für alle, aber für viele schon, ja.
Könnte man sagen, ja. Vielleicht eher ein 70-30-Ding.
Ja.
Okay.
Als Plus-Size-Model hat man es einfacher als andere Models.
Könnte man vielleicht sogar so darstellen, dass ich weniger Konkurrenz habe, weil es einfach weniger Plus-Size-Models gibt.
Okay.
Und dadurch habe ich es vielleicht einfacher, einen Job zu bekommen als Straight-Size-Models. Also die haben ja viel mehr Konkurrenz. Mhm. Wenn ich zum Casting gehe oder wenn ich vorgeschlagen werde für einen Job, dann bin ich da mit vielleicht 4, 5, 6 Models, die so in der Branche halt gängig sind. Und wenn ich als Straight-Size-Model hingehe, habe ich halt dann 50 Kontrahentinnen, ja. Deswegen.
Und wenn du das auf den Lifestyle bezogen betrachtest?
Sie haben es auf jeden Fall leichter, ein bisschen mehr im Einklang mit ihrem Körper zu leben.
Mhm.
Weil sie nicht so krass auf jeden einzelnen Zentimeter achten müssen. Wobei es auch jetzt viele Straight-Size-Models gibt, die auch schon nicht der Maßen entsprechen und trotzdem auch gut arbeiten. Also es ist so, ich hoffe, dass sich das auch noch mehr befestigt, ne? Aber so an sich, ich werde wahrscheinlich nicht so kontrolliert wie Straight-Size-Models, ja.
Das ist sehr humble, also sehr bescheiden von dir, weil ich stelle mir das trotzdem unfassbar aufwendig vor, sich, ich weiß, so ähnlich wie es ist, dass man sich um seine Haare, um seine Nägel, um seine Haut, um sein Make-up, du musst dich ja komplett in Schuss halten. Und das ist jetzt dein Daily Look vielleicht. Jeder denkt, ach, so schön sieht sie immer aus. Nein, du hast heute sehr viel dafür getan, um dir zu strahlen, wie du strahlst. Auch wenn keiner sehen soll, wie viel Aufwand das war. Und ich glaube tatsächlich nicht. Ihr kennt es auch, ne?
Gute Info an alle Herren da draußen, die vielleicht mit einem weiblichen Wesen zusammenleben.
Ja, es ist nicht alles.
Selber, hey, hier extra.
Das ist Selbstliebe.
Ja, genau.
Sich um sich zu kümmern.
Finde ich auch. Aber da würde ich nämlich sagen, es gibt keinen Unterschied. Also ich persönlich würde das sagen, aber da darfst du mich gerne korrigieren. Ich würde sagen, es gibt keinen Unterschied, was den Aufwand betrifft. Also
nein,
du hast genauso
nicht.
Viel Aufwand wie ein Model mit einer anderen Konfektionsgröße.
Das ist alles komplett identisch, ja.
Und trotzdem würde ich vielleicht so 20% widersprechen, weil es gibt auch Leute, die machen das alles, damit sie sich nicht selbst sehen müssen, so wie sie sind, weil sie mit sich selbst nicht ganz klarkommen.
Mhm. Ja, mentale Gesundheit spielt da auch auf jeden Fall auch eine Rolle.
Wie nimmst du es wahr? Kommen die meisten Bodyshaming- oder Hate-Posts von Männern?
Nein.
Oh, krass.
Das ist wirklich
nicht
krass. Mein Krass nehme ich zurück, weil ich kriege natürlich auch von Frauen die größeren Ekelkommentare. Also optisch reduziert. Von Frau sind die oft am schonungslosesten.
Es ist leider Konkurrenz, was ich mir aber denke, Girl supports girls, so support each other, weil Frauenpower ist immer gut. Bevor ich jemanden runtermache oder eine Frau runtermache, versuche ich sie eher aufzubauen. Und auch die hässlichsten Kommentare, die ich bekommen habe, von Frauen oder Männern, ist jetzt auch eigentlich egal, aber mir tat es immer so leid für die andere Person, wo vielleicht auch mal ein paar People-Pleaser wieder rauskam, mir tat es so leid, wie viel Schmerz oder wie viel Hass musst du in dir tragen, dass du sowas schreiben musst.
Dass du dir das Zeit nimmst und die Mühe machst, mich jetzt zu beleidigen.
Jede Story sich anschauen, jeden Post und mir es vielleicht sogar folgen und dir dann die Zeit nimmst, alles so zu kommentieren oder zu schreiben, nur dass du denkst, dass es mir vielleicht schlecht geht damit. Und ich habe einfach nur Liebe. Ich habe immer kommentiert mit, ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe.
Ja,
wirklich.
Gute Besserung.
Ja, genau. Gute Besserung ist gut.
Das ist aber eine gute Frage.
Der passt
wie
auch.
Scheiße muss es dir eigentlich gehen, damit du so bist, wie du bist? Boah.
Hat dein Job dir dabei geholfen, Selbstliebe zu entwickeln? Weil du gerade sagtest, du antwortest auch mit Liebe auf diese schwierigen Kommentare.
Ja, total. Also wenn ich jetzt hier bei euch zu Gast gewesen wäre, als ich den Job angefangen habe, hätte ich wahrscheinlich eh nicht so viel zu erzählen gehabt. Und ich wäre wahrscheinlich total unsicher gewesen und hätte 3 Stunden vor meinem Kleiderschrank gestanden, hätte überlegt, oh Gott, was ziehe ich jetzt an, dass ich irgendwie gut aussehe? Wie mache ich mir die Haare? Was soll ich jetzt wirklich sagen, dass ich richtig darauf achte, wie ich rüberkomme? Es war mir ganz, ganz wichtig, dass man mich mag. Ich glaube, das geht vielen jungen Menschen so. Das hat auch was mit Toleranz zu tun, mit, wir sind halt oft gerne auch Herdentiere. Wir mögen einfach, es auch gemütlich.
Zugehörigkeit, ja.
Zugehörigkeit, genau.
Ich würde es gar nicht nur auf junge Menschen reduzieren. Es gibt sehr viele Menschen, die erwachsen sind und super unsicher.
Ja, doch, das stimmt. Und der Job hat mir gezeigt, wer ich wirklich bin, wie toll ich bin, was ich alles leisten kann, wie ich mit mir selbst umgehe, wie ich mit anderen Menschen umgehe und wir uns gegenseitig bereichern mit den Dingen, die wir erleben. Und gerade der Job, auch mich auf den Fotos, auf dem Ergebnis zu sehen, hat mir sehr geholfen, einfach weil ich die Bestätigung durch die Kunden, Kundinnen bekommen habe, dass die mich immer wieder gebucht haben, dass die mir direkt am Set auch gesagt haben, ach, wir lieben die Fotos, super, Celine, mach das genau so. Das pusht dich voll. Ja. Das ist auch ein total schönes Gefühl, diese Bestätigung gehabt zu haben. Okay, ich habe jetzt für einen Kunden oder einen Kunden gearbeitet und die rufen nach Feierabend gefühlt direkt in der Agentur an, wollen mich direkt wieder nächste Woche haben. Ja. Da wusste ich, okay, ich mache es anscheinend doch ganz gut. Das hat sich so langsam aufgebaut und ich muss so sagen, so nach 2-3 Jahren war ich, also was Selbstsicherheit angeht, viel, viel weiter. Mhm. Ja.
Curvy-Models machen anderen Frauen Mut, so zu sein, wie sie sind.
Das ist eine tolle Aussage, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich vielen Frauen damit helfe, sich so anzunehmen, wie sie sind. Mhm. Und wenn ich um Body Positivity gerade auf Instagram oder auf Social Media spreche, dann es ist auch schon mal ein bisschen in die falsche Richtung gegangen, dass dann so gesagt wird, naja, du musst deinen Körper nur lieben, dann ist alles gut. Mhm. So einfach ist es ja nicht. Mhm. Aber es hilft auf jeden Fall schon zu mehr Körperakzeptanz, einfach zu sehen, die ist auf dem Cover von einem Magazin, die hat meine Konfektionsgröße. Mhm. Cool, genau, so kann so ich mich mit identifizieren.
Ja, das könnte ich theoretisch auch,
genau,
wenn ich wollte.
Und es wird als normal angesehen.
Ja,
ja.
Wie gesagt, ohne das zu kritisieren, wenn man einsteigt mit, okay, ihr kommt im Bikini raus, wie geht's weiter noch? Also was waren herausfordernde oder was sind Challenges? Vielleicht, was war besonders lustig und vielleicht, was war jetzt hart?
Für mich war es hart, das erste Mal vor der Kamera zu stehen und so zu posieren, weil ich nicht wusste, also ich wusste mit meinem Körper gar nicht so viel anzufangen und dachte mir so, vielleicht sehe ich
direkt doppelt
ein
bisschen
vielleicht sehe ich dick aus, was ich nicht wollte zu dem Zeitpunkt. Obwohl es ja, also definier mal dick, das ist schwer zu definieren. Ich habe mich jetzt nicht so wohl gefühlt vor der Kamera und es war für mich schon eine Challenge, das so umzusetzen, was sie sich gewünscht haben. Also ich bin auf dem Laufsteg gewesen, im Bikini, habe mich einmal gedreht, bin wieder rausgelaufen. Also ne, so eine Art Fleischbeschauung, aber es ist halt so. Es hat trotzdem Spaß gemacht, weil du bist voller Adrenalin. Mhm. Du weißt, die Kameras sind auf dich gerichtet und da sind jetzt 4 Leute, die bewerten dich. Mhm. Was ja eigentlich erstmal Schuldruck, so, oh mein Gott, ich werde bewertet, Leistung. Aber ich war neugierig darauf, weil ich ja immer eher positiv gestimmt bin auf das Leben so allgemein, wie ich ankomme, ne? So, ist menschlich. Und ich glaube, sie haben sogar applaudiert und haben mich gefeiert und es hat total Spaß gemacht, weil die mir ein gutes Gefühl gegeben haben. Auch das ganze Team hinter der Kamera, die haben einem eigentlich immer nur ein gutes Gefühl gegeben. Und das hat auf jeden Fall geholfen.
Ja. Hattest du das Gefühl, die haben davor, wurden gebrieft und haben alle ein bisschen was gelernt? So, weil das merkst du ja in einem Unternehmen, wenn jemand mal ein Coaching hatte in die Richtung.
Ja,
oder,
das ist eine gute Frage. Ja?
Also man hat schon gemerkt, die Produktionsfirma, die hatten viele RedakteurInnen, die im Interview mit dir die richtigen Fragen gestellt haben. Mhm. Natürlich auch, um ein bisschen dich zu lenken, ein bisschen zu beeinflussen, weil sie natürlich bestimmte Themen hervorheben wollten. Trotzdem muss ich sagen, sind die immer auch voll auf einen eingegangen. Ich erinnere mich an einen Moment, da musste ich weinen vor der Kamera. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es geht. Ich glaube, es war einfach eine emotionale Frage. Und dann haben die auch danach mich sofort in den Arm genommen und gesagt, ja, also wenn dir das zu viel ist, können wir das auch rausschneiden und so. Also sie sind sehr auf die Bedürfnisse auch eingegangen. Hört man auch mich oft, glaube ich, von Produktionsfirmen. Und deswegen war das jetzt voll okay, ja. Okay.
Da wäre meine Frage, ob das zum Beispiel bei DSDS ein härterer Ton war und bei Curvy Supermodel, ja, ob da wirklich vielleicht vorher ein Briefing stattgefunden hat, weil ja auch diese ganze Curvy-Thematik in Deutschland das erste Mal überhaupt gedroppt wurde.
Ja.
Und das sollte wahrscheinlich so positiv wie möglich dargestellt werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da vorher ein paar Ansprachen gab, wie auch mit den Teilnehmerinnen umzugehen ist.
Ja.
Und dass es bestimmt ein Kontrast zu dem DSDS-Programm war, oder?
Das ist ein riesen Kontrast. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn ich mich zurückerinnere an DSDS. Das war, also da werden teilweise auch Sachen vor der Kamera dann gefragt, die so gar nicht stimmen. Mhm. Hauptsache, du hast eine emotionale Reaktion.
Kann man sich das, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, so ein bisschen so vorstellen wie letztes Jahr war ja ein ziemliches Germany's Next Topmodel-Ding, was durch die sozialen Medien gegangen ist, dass da irgendwie die Schuhe noch mit Seife irgendwie...
Oh
dass
Gott.
Da, die Kandidatinnen haben es ja gegenseitig...
geölt, dass du nicht ordentlich laufen kannst und dich quasi vor der Kamera blamierst. So. Aber geht es so in diese Richtung von wegen, hey, wir bauen jetzt hier mit Absicht ein Bild auf, damit wir das so schneiden können, um unsere Story zu verkaufen?
Das auf jeden Fall.
Okay,
also ich muss auch dazu sagen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich habe als 13-Jährige gerade so eine Herzmuskelentzündung überlebt. Und das war eine ganz, ganz krasse Zeit, weil ich wirklich ganz knapp nur überlebt habe. Und das wurde natürlich bei DSDS als Aufhänger genommen, diese ganze Herzgeschichte. Ja. Ich habe einen implantierten Defi und der ist einfach nur da, um mir im Notfall zu helfen. Ich muss aber sagen, seit Jahren habe ich gar keine Probleme mehr, fühle mich komplett healthy, total gesund, mach viel Sport und achte natürlich auch auf mich. Aber diese Zeit, die prägt dich natürlich als Jugendliche. Und ich weiß noch, ich erinnere mich, ich bin einmal, als wir bei den Vorbereitungen für die erste Live-Show waren, hat mich die Bild-Zeitung einen Tag vorher angerufen und gesagt, ob sie einen Artikel über mich bringen dürfen. Mhm. Und ich dachte mir so, ja klar, warum nicht?
Klar,
ne?
Die Bild.
Du kannst doch nicht sagen,
ich war 16.
Wenn du Nein sagst, ist egal. Wenn du Nein sagst, dann
reden sie mir richtig. Da, halt, du, also. Kurz vor der Live-Show willst du einfach, dass dich die Leute sehen.
Klar.
So, das ist wichtig gewesen.
Und heute fragst du bestimmt vorher nach, worum es geht.
Immer. Also es war halt krass, weil es war ein riesen Titelbild. Mein Foto drauf. Und die Headline war... Herzinfarkt mit 13. Also, ich habe meinen Kardiologen angerufen, sogar extra, weil ich gesagt habe, also kann man das so sagen? Und er meinte, naja, Celine, du darfst nicht vergessen, die meisten Leute wissen jetzt nicht unbedingt, was mit dem Herz alles passiert oder ist. Und er hat gesagt, es ist jetzt gar nicht so schlimm, weil es war ja von der Art und Weise genauso schlimm. Also meinte er, kann man so stehen lassen. Ist ne, so.
Ist halt Bild.
Aber man fühlt sich selber dann so, oh, jetzt lüge ich quasi alle an.
Ja.
Ja, aber das ist ja natürlich kein Joke. Also du hast ja auch eine Narbe. Mhm. Und da habe ich ein Bild gesehen, wo du gesagt hast, das ist die erste, das ist die zweite.
Das ist schon der dritte jetzt.
Oh. Warum?
Mhm, weil der alle 7 bis 10 Jahre muss der Akku gewechselt
werden. Akku leer.
Genau. Und eigentlich ist das ganze Gerät, ich habe da auch auf meinem Instagram-Kanal habe ich ein Highlight, da sieht man sogar das Gerät. Mhm. Eigentlich besteht das ganze Gerät so.
Riesen
so,
Ding, Mann.
Ja.
Der Gerät neben
das ist nur, der Gerät, so ein das Ding, ist nur ein Akku. Also die Technik selbst mit Chip und so, das ist super klein, aber das Ding ist einfach nur eine Batterie quasi.
Ist das ein Unterschied? Ist ein Defi und ein Herzschrittmacher das Gleiche, ne?
Nee, ist nicht das Gleiche. Also der Defi, der kann, der hat auch eine Herzschrittmacherfunktion, brauche ich aber nicht. Herzschrittmacher laufen eigentlich immer die ganze Zeit und unterstützen das Herz beim Rhythmus und geben immer so ein bisschen Impulse, dass das Herz schlägt. Ein Defi ist nur für den Notfall, falls du einen Herzstillstand hast oder eine Rhythmusstörung, Kammerflimmern, dann schockt er dich. Versucht halt, das Herz kurz zu stoppen, dass es sich resettet und normal wieder weiterschlägt. Und ich hatte halt damals die Diagnose, es gab keine richtige Diagnose, aber es waren Herzrhythmusstörungen in der rechten Herzkammer. Und wenn es in der Kammer ist, heißt es eigentlich oft, dass es kann lebensgefährlich werden. Und deswegen haben die eigentlich nicht lange gewartet und direkt gesagt, da setzen wir ein Defi ein.
Aber jetzt mal weg von guter Content für die Bild-Zeitung oder für jede Zeitung.
Ja.
Wie ging es dir denn? Also mit 13 hörst, wie bist du überhaupt drauf gekommen, dass man dein Herz untersucht mit 13?
Ich bin ohnmächtig geworden.
Tatsächlich?
Genau, ich war aber damals sehr sportlich und war jeden Tag, eigentlich hatte ich noch nach der Schule ein Sportprogramm und habe dann gemerkt, so ein halbes Jahr vorher, dass ich immer schlechter wurde, so von der Leistung.
Was hast du gemacht für den Sport?
Leichtathletik.
Okay. Ja.
Genau.
Da kannst du sehen, okay, ich werde schlechter.
Ja.
Okay.
Ja, man rennt und du merkst, die Beine werden total schwer und man wird immer langsamer, obwohl du eigentlich davor immer schneller wurdest. Ja. Das habe ich da schon gemerkt und ich hatte auch immer Herzrasen, aber ich habe das nicht als gefährlich eingestuft. Ja. Dann wurde es mir sehr oft übel. Meine Mama musste mich oft abholen von der Schule und die Lehrer waren dann immer so, naja, irgendwas stimmt da schon jetzt nicht, aber vielleicht auch Pubertät mit 13, Periode beginnt und Hormonumstellung. Mhm. Man fällt halt auch einfach mal um oder so. Und ja, dann bin ich spazieren gewesen mit meiner Mama, mit den Hunden und wir gehen nur ein Stück auf dem Feldweg und dann merke ich auf einmal, mir wird es schwarz vor Augen und fall um.
Das und meine ist Mutter so ein krasser Moment, dieser Kontrollverlust auch.
Ne? Und vor allem, es war wie im Film, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war auch tatsächlich das einzige Mal in meinem Leben, wo ich ohnmächtig wurde. Mhm. Von oben kommen so schwarze Punkte und von unten kommen schwarze, wie so Ameisen. Mhm. Und irgendwann ist alles weg.
Doch, das kenne ich.
So schlafe ich ein immer ab.
Das kenne ich.
Das ist so jeden Abend.
Ohne Scheiß, das habe ich früher, als ich so 13, 14 war und vielleicht mal zu wenig getrunken und zu viel gekifft habe. Da habe ich das ein paar Mal gehabt, bin einmal in so einen Dornbusch reingefallen. Und
schnell brenn in den Dornbusch.
Ich merke, was das andere Ding war. Und Leberhaken. Da ist es fast das Gleiche. Zoomst so nach innen. Ja. Und dann ist schwarz.
Und klassisch beim Leberhaken. Also
jetzt ist natürlich, deine Mom ist durch.
Meine Mom hat intuitiv die Beine hoch, hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet, weil das den Kreislauf wieder stabilisiert hat. Ich hatte zu dem Zeitpunkt Kammerflimmern, was eigentlich zum Herztod führt.
Ja.
Und dann bin ich aber wieder zu mir gekommen. Ich glaube, ich war eine halbe Minute oder sogar eine Minute weg, was sehr, sehr lang ist. Mhm. Bin dann wieder zu mir gekommen, bin aufgestanden. Und ich weiß, es war ein Tag vor dem Geburtstag meiner Mom. Und dann sind wir nach Hause gelaufen und sie meinte, ich mache morgen sofort einen Termin beim Arzt. Es war Sonntag. Und da habe ich nur gedacht, nee, das ist doch nicht, ne? Nicht so aufbauschen, das ist sehr unangenehm mit 13, so, nee.
Was soll der Stress denken? Ja, so, ja. Alles
und ich weiß, ich kann mich noch erinnern, ein paar Lehrer hatten das auch angesprochen und die Vermutung ausgestellt, ob ich nicht vielleicht sogar schwanger sein könnte.
Ja, da habe ich mir eben nämlich direkt gedacht, das ist das Erste, was du mit 13 zu hören kriegst. Auch von weiblichen Schülerinnen und so.
Ja.
Als letztes Song.
Doch, so Kommentar habe ich auch schon gehört.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Sex, deswegen konnte es nicht sein. Hm. Aber man muss natürlich alles ausschließen. Am Geburtstag von meiner Mom sind wir zum Arzt gegangen und der hat dann direkt ein EKG geschrieben und hat dann direkt den Notruf gewählt, weil er gesagt hat, der Puls ist jetzt auf 220 und das ist sehr, sehr hoch und gefährlich. Also er wollte nicht, dass ich beunruhigt bin, deswegen ich habe nur gemerkt, er hat mit meiner Mutter gesprochen und sie hat sofort, Moms natürlich, war total geschockt und so, oh Gott, was machen wir jetzt? Und dann haben die den Notruf gewählt und ich war noch so, kann ich nicht kurz nach Hause mich umziehen oder so? Auf gar keinen Fall, Blaulicht, komplett ins Krankenhaus. Dann haben die stundenlang versucht, den Puls runterzukriegen.
Mhm. Mit Medikamenten oder wie wird das so?
Ja, erst haben die mir Icepacks auf die Brust gelegt.
Ach, so komplett. Klassisch.
Roman angerufen, dass er was vorliest. Ja. Das dauert jetzt ein bisschen. Mach's dir bequem, Mädchen. So, und dann liest er dir irgendwas aus irgendeinem Gesetzestext.
Ja,
so
von der Bundeswehr.
Oh ja, genau. Artikel 1 Bundeswehr, Hausordnung in der Kaserne hier.
Das bringt runter. Ja, also, wahrscheinlich. Also,
ich auch.
Ist doch schön, dass er deine Geschichten zu schätzen weiß.
Ja, es ist die Stimme, die beruhigt.
Aber nochmal ganz kurz zum Puls. Ja. Also 220, ne? Für alle, die so wenig mit Sport und Puls zu tun haben. Also Leistungssport bei 190, 200 bist du schon so am obersten Limit eigentlich.
Ja, das ist eigentlich kein Bereich, den du erreichen solltest. So, ich glaube, Spitzensportler bestimmt. Sie haben den Puls dann runterbekommen mit einem Medikament, nur leider war der Spruch halt, wir müssen jetzt einen zweiten Arzt dazu holen, weil das Medikament kann zu Herztod auch führen.
Es war wirklich dramatic. Aber trotzdem, ne, ey, geh zum Arzt, das ist schon bis jetzt die Botschaft, auf jeden Fall schon mal geh zum Arzt. Weil,
ist so.
Bist du auf die Idee gekommen, dass du sterben könntest?
Nein. Nicht einmal.
Dein Wesen hat dir das erspart, sozusagen.
Ich war in dieser Zeit nicht, also ich war voll im Sparmodus, habe ich danach dann gemerkt. Ich kann mich auch heute gar nicht mehr, also ich kann mich an viele Szenen erinnern, aber das meiste habe ich beobachtet, dass ich mich von oben so gesehen habe, wie ich in diesem Bett lag.
Oh,
und
krass.
Meine Mom und mein Dad haben sich abgewechselt mit auf der Liege neben dem Bett schlafen und so, dass ich, weil ich konnte nicht alleine sein. Das war ganz, ganz schlimm. Aber die Diagnose, das Einsetzen vom Defi, 1000 Untersuchungen, Katheter, whatever, Medikamente, das war alles für mich auszuhalten. Hört sich irgendwie komisch an, aber es war für mich so, ich wollte nicht, dass meine Familie darunter leidet. Das war mein Hauptthema. Ich wollte auf gar keinen Fall zeigen, dass ich irgendwie leide, weil ich gesehen habe, was es für die so schlimm ist.
Wow. Auch mal, haben wir irgendwas, was weißt du,
möchte, dass es allen gut geht.
Ja.
An was mich das als allererstes erinnert, war, Nina, du hast letzte Woche irgendwie so einen Satz rausgehauen. Ich weiß noch nicht mehr, in welchem Kontext, da war es auch so. Ah, doch, da ging es um Psychosen. Oder um Konsum, schlechte Konsummuster. Dieses, hey, in erster Linie will ich ja auch, dass es meinem Umfeld gut geht, bevor es, also wenn es mir scheiße geht, ist ja okay so, ne? Aber wenn es denen scheiße geht, ist es nicht
gut. Mangelnde Wertschätzung für dich selbst.
Das ist, wollte ich jetzt auch.
Selbstliebe.
Wir haben ja jetzt ganz viele von den Dingen, wir haben jetzt, die mit diesem Persönlichkeitstrait von dir zu tun haben. So dieses, dass du willst, dass es anderen gut geht. Jetzt in vielen Situationen, das ist nämlich interessant, dass du dein Leben eigentlich, wenn du es richtig machst, dass du dein Leben so gestaltest, wie du es ja scheinbar jetzt in den paar Minuten, in denen wir uns jetzt wirklich kennen, dass das ein Vorteil ist. Also, dass du es zu einem Vorteil machst. Weil bis jetzt, People Pleaser, kenne ich meistens in einem negativen Kontext. Ja, ich habe das so lange gemacht, bin dabei kaputt gegangen.
Yeah.
Weil du natürlich Leute pleasest, die es nicht verdient haben, nicht annehmen, dieses Geschenk nicht wertschätzen, sondern missbrauchen. Aber also in den Situationen auch zum Beispiel am Set. Ja gut, wenn du ein People Pleaser bist, dann hast du einen leichteren Tag am Set am Ende, weil du weißt,
du hast alle zufriedengestellt.
Du wirst alle zufriedenstellen. Wenn alle zufrieden sind, ging es dir auch gut.
Nur keiner weiß, wie viel Energie es dich kostet, am Abend dann ausgelaugt.
Ich will mal alle wütend machen.
Gibt es bestimmte Brands, die sagen, hey, ja, natürlich arbeiten wir mit Also unsere Zielgruppe sind ganz normale Frauen, ganz normale Menschen mit ganz normalen Größen, mhm, ohne jetzt Schönheitswahn. Mhm. Und buchen, das klingt so bescheuert, ne? Aber das ist ja, ja das buchen die so dich, ja, dementsprechend, also dann ist deine Stammkunden.
Ja, also meine Stammkunden sind die, die eigentlich schon seit Jahrzehnten auch größere Größen verkaufen. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass ich für KundInnen gearbeitet habe, die vorher noch nie irgendwie größere Größen vermarktet haben. Mhm. Was ich richtig cool fand, weil meine Agentur war vorher auch eine reine Straight-Size-Agentur. Also die hatten, ich war das allererste Curvy-Model für sie. Deswegen, Ted Lino hat alles richtig gemacht, ist in diese Show gegangen, weil er gesagt hat, er möchte jetzt endlich in dieses Business starten. Hat sich dann mich da ich habe ja dann gewonnen. Natürlich auch die anderen drei Juroren mussten sich für mich entscheiden, haben sie Gott sei Dank gemacht. Und dann haben wir direkt angefangen zu arbeiten und es aufzubauen. Und er hatte nicht einen einzigen Kunden, der Plus Size geführt hat.
Also das heißt, hat auch ein Risiko gehabt letztendlich.
Natürlich,
ne?
Natürlich. Er hat auch gesagt, ich weiß nicht, also Celine, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen und ob das laufen wird. Am Ende des Tages müssen wir alle irgendwie Geld verdienen. Ne? Er war halt so ehrlich und ich habe gesagt, ja, ich verstehe das voll. Und deswegen habe ich auch nicht damit gerechnet, dass es überhaupt laufen wird. Und mein damaliger Agent, der hat dann wirklich von Grund auf Kundenakquise gemacht und hat bei jedem Kunden oder bei jeder Kundin quasi an die Tür geklopft und gesagt, ja, ich weiß, ihr macht eigentlich nur Straight-Size-Mode, aber ich habe da jemand Neues, die trägt ein bisschen eine größere Größe, habt ihr Interesse? Und da waren tatsächlich welche dabei, die dann auch gesagt haben, können wir mal ausprobieren.
Schauen wir uns mal an.
Ja.
Mehrgewichtige werden aus Wokeness oder Vielfaltsgründen gebucht, um zu zeigen, wir sind politisch korrekt und divers, oder?
Ja.
Einfach
genau so ist es heute.
Fühle ich. I feel it. Because it's true. Das ist nicht bei allen Brands so und auch nicht bei allen Kundinnen, aber man merkt es schon, es gibt die Brands, die da auf den Zug aufspringen, um Geld damit zu verdienen. Und das ist auch ein Thema, Diversity. Also wenn dann auch Black Models gebucht werden, dann auch nur eins in der ganzen Gruppe. Und man denkt sich so, warum nicht nur eine White Girl?
Ja.
Warum nicht? So, warum muss denn das immer so plakativ dann, okay, jetzt sind wir divers, jetzt machen wir das mal.
Es schreit immer so für die Quote, ne?
Also richtig, ja. Und man hat den Unterschied gemerkt, welche Brands das wirklich ernst gemeint haben und wirklich auch, also auch hinter solchen Produktionen sich dafür eingesetzt haben, dass es einfach diverser wird. Und man hat gemerkt, bei welchen Brands es wirklich, du warst am Set und du wusstest, ich bin gerade nur hier, um die Quote zu erfüllen. Mhm. So, es kam auch auf Social Media letztens so ein kleiner Shitstorm auch auf mich zu, weil ich bei einem Video mitgewirkt habe, bei dem es darum ging, dass man sich einfach hinsetzt als Frau. Du kennst das vielleicht im Sommer mit Bikini oder auch in Wäsche und Unterwäsche zu Hause mit seinem Freund oder mit seinem Mann oder auch einfach nur vor der Familie. Hinsetzen ohne Klamotten ist immer mit Verstecken verbunden. Ja. So ein bisschen, egal wie du aussiehst, man fühlt sich immer so ein bisschen wohler, wenn man vielleicht ein Kissen auf dem Schoß dann hat oder am Strand saß ich auch immer gerne so da und habe halt einfach meinen Bauch ein bisschen versteckt. Bauch ist halt einfach bei vielen Menschen ein Thema. Ich habe lange gebraucht, um ihn zu akzeptieren. Heute kann ich ihn akzeptieren. Trotzdem ist es wichtig, ich setze mich hin, filme das und zeige das meiner Community und sage, so sieht es aus, wenn ich mich hinsetze.
Das ist
ganz
so wichtig.
Normal. Ja. Das ist normal, dass man hier einfach, ne?
Klar.
Irgendwo muss der auch alles hin. Man wärmt auch ein paar Organe da drin. Manchmal hat man auch vielleicht einen aufgeblähteren Bauch, manchmal nicht. Bei Frauen.
Das Ding ist, also, ne, ihr kennt sie jetzt nicht jetzt, ne? So, ich verstehe, dass der gesellschaftliche Druck auf euch Frauen in dem Sinne viel krasser ist, so. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Nachbar, hier, der schaut es nicht, aber liebe Grüße, Mann, der kommt im Sommer raus. Alter, auf die Terrasse, der hat seinen Wanst in der Hand, der streichelt ihn so wirklich. Dann steht er immer so da, oh, eine hat so, die andere hat so einen Bauch. So
eine noch in der Unterhose am besten.
Und so, und dann sieht er mich, dass ich ihn beobachte. Das ist überhaupt nicht so in dem Moment. Und finde ich gut, feier ich, genauso steht man draußen. Ich mach's aber auch nicht. Mich wirst du nie, ich sitze hier und ich mach dann Spaß, aber ich weiß genau, wie ich hier sitze. Und es ist... Ich weiß aber, bei mir kommt der Druck nicht von außen. Mir sagt es keiner. So, und deswegen mache ich das Gefängnis wenigstens selber. Aber ich wünschte auch, also ich finde das Video kann mir auch helfen.
Die meisten machen es aus eigenen Gründen. Das ist nie, weil jemand dasteht und sagt, guck mal, wie der aussieht. Das macht keiner. Also es machen selten Menschen, ja. Aber das ist eigentlich immer nur hier in deinem eigenen Kopf. Wenn du dich hinsetzt am Strand, ich würde nicht einen Gedanken daran verlieren, wie sieht der denn aus?
Ja, oh, alle denken,
jeder guckt von da hinten.
Du denkst, genau, du denkst aber, die sehen dich. Die sehen dich. Ja. Und du willst ja auch, also man will ja manchmal auch gesehen werden, wenn man sich wohlfühlt, mhm, in einer guten Position. Aber es ist so wichtig, den Leuten endlich mal klar zu machen, also auch eine Speckfalte oder so, es ist normal.
Es ist einfach fein.
Es ist normal. Es ist dein, ja, Körper, der hat so viel zu leisten den ganzen Tag. Versuch einmal, dich in die andere Position zu stellen. Als Mutter, als Vater, als whatever, Schwester, Bruder. Würdest du so mit deinen liebsten Menschen sprechen, wie, mhm, du mit dir selbst sprichst?
Ja. Das ist
nicht einmal.
Und alles, was du sagst, ist zu 100% richtig. Mhm. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir gucken, dass wir einen gesunden Weg finden. Ja. Denn wenn man sich die Zahlen anschaut, also du hast es vorhin selber gesagt, es gab so eine ungesunde Bewegung von wegen, hey, ist egal, wie du aussiehst, mhm, schon in Ordnung. Aber von den Zahlen nähern wir uns immer mehr den USA an, mhm, was echte Fettleibigkeit angeht und was dann natürlich auch Folgen fürs Gesundheitssystem, mhm, sind. Ich finde schon, dass man da ja einen gesunden Mittelweg irgendwie finden und dann aber auch propagandieren muss, ne?
Das ist auch immer so, meine Gewissensbisse sind das immer gewesen, weil viele mir auch vorgeworfen haben, na, du feierst einfach deinen Körper und du bist doch viel zu dick, du bist so mehr, also ne, man soll ja, also ich versuche auch nicht mehr übergewichtig zu sagen, sondern mehrgewichtig. Also eigentlich haben sie dir geschrieben, du bist total fett und was willst du eigentlich und du bist doch total ungesund und guck dich doch mal an. Die Leute siehst du nicht, du siehst, ja, sie nicht. Du siehst kein Profilbild, du siehst eigentlich auch keine echten Namen. Die schreiben einfach nur, du bist aber richtig ungesund. Du verkörperst hier ein sehr ungesundes Bild für die Gesellschaft. Und, mhm, das ist nicht in Ordnung. Du solltest abnehmen, weil deine Blutwerte können nicht gut sein. Und ich sage aber ganz klar, erstens mal, du kennst mich nicht, du kennst meinen Körper nicht, du weißt nicht, was ich lebe, wie ich mich ernähre. Nicht jeder Mensch ist ungesund, nur weil er mehrgewichtig ist. Und nicht jeder Mensch sollte darauf reduziert werden, dass er einen schlechten Lebensstil hat, weil er mehrgewichtig ist. Das ist einfach falsch. Ja. Es gibt 1000 Gründe, warum jemand mehrgewichtig ist. Ob das mentale Gesundheit ist, ob das Druck von außen ist, ob das Kindheitsprägung ist oder ob das einfach...
Genetik. Es ist sehr viel genetisch. Also mein Bruder und ich sind in derselben Familie aufgewachsen. Mhm. Wir wurden mit demselben... Sorry, meine Eltern waren nicht nachhaltig im Essen. So, wir, mhm, wurden mit Müll gefüttert. Also, mhm, Fastfood rein in die Kinder irgendwie und Schweinsroulade hinterher, keine Ahnung. Irgendwie, ja, nur so Zeug. Ich war immer dünn.
Du bist eigentlich
so? Ich war immer, ja, dünn. Wir haben dieselbe gegessen. Und, mhm, er ist einfach fett geworden so damals. Wirklich, mhm, so als Kind schon.
Ja.
Und dann, er muss viel mehr darauf achten. Also, ja, wir könnten genau dasselbe essen und wir würden, ja, komplett unterschiedlich aussehen.
Und deswegen, ja, ist auch so bescheuert, diese Norm zu haben, die perfekte Frau muss Größe XY, ja, tragen und der perfekte, aber, Mann muss so, weil die Körper sind unterschiedlich.
Die Frage, mhm, die zu Roman gesagt hat, die ist ja eigentlich schon berechtigt, nur, ja, das war so ein harter Cut, weil das eine ist, ey, erstmal, so wie er aussieht, ne, schämt euch nicht auch noch dafür, weil selbst, mhm, wenn du jetzt sehr hart übergewichtig bist, dass du dich jetzt dafür schämst, wird dir wahrscheinlich nicht den Einstieg, ja, leichter machen.
Sondern nein, null.
Also das ist erstmal, setz dich bitte erstmal normal hin und die Zeit, die du so machst, die könntest du schon wieder mit was Sinnvollerem verbringen, das dir dann vielleicht auch bei dem Erreichen des Ziels hilft. Die Frage ist, welches Körperbild zu propagieren noch okay ist oder was zu propagieren, mhm, überhaupt noch okay ist. Mhm. Weißt du, ja, ist es der super fitte Typ, wo du dann sagst, ja, kann er den ganzen Tag im Fitnessstudio und das, oder ist es, was ist denn normal? Was wäre denn für uns als Menschen in Ordnung so?
Ja, ich finde es total schwer, überhaupt eine Antwort zu finden. Ab wann sollte ich diesem Mensch sagen, nee, geht ja so nicht mehr, ne?
Schwierig.
Weil jeder individuell, es gibt Menschen, die haben so und so viel Gewicht und haben die bestimmten Krankheiten. Das, mhm, fängt vielleicht schon viel früher an als bei anderen. Manche haben ganz viel mehr Gewicht und sind aber, haben top Blutwerte, sind gesund, kommen durch ihr Leben. Mhm. Und natürlich gibt es immer die Fälle, die extrem sind, aber ich glaube, dass man halt auch genau diese Menschen nicht aussortieren sollte aus dem System oder nicht, mhm, aus der Gesellschaft, sondern auch eher ermutigen sollte, hey, dein Körper ist wertvoll, du wirst geliebt, du bist wertvoll, egal wie du aussiehst. Wenn du dich damit wohlfühlst, leb dein Leben so, wie es ist. Wenn du dich damit unwohl fühlst und du merkst, du bist ungesund, du kriegst vielleicht Blutdruck oder, keine Ahnung, Diabetes oder irgendwas, mhm, bin ich der Meinung, dann tu deinem Körper was Gutes. So. Und das, mhm, wird auch dein Mindset gut tun. Und ich sage nicht, werde skinny oder werde 34, 36 oder du bist nur schlank schön. Nein, es geht ja manchmal sogar nur um ein paar Kilos, die einem, ja, einfach helfen, safe, gesünder zu werden.
Worum es mir so noch, was mir wichtig war, weil ich es jetzt, mhm, gerade das erste Mal so richtig verstanden habe, so ein, ja, bisschen, ist so dieses, der Unterschied zwischen dem, was ich ästhetisch finde, das kann mir nämlich auch keiner vorschreiben. Da kannst du auf dünne Frauen stehen, auf riesige Männer, auf haarige, weiß ich nicht.
Ja, und Gesundheit ist
ein Unterschied. Aber, und Gesundheit. Und das ist halt ein großer Unterschied, zu sagen, so, oh, ist jetzt nicht meins und so, brauche ich dann auch nicht kommentieren. Das könnt ihr euch sparen.
Ja, das
für
euch kann man sich sparen.
Aber das andere ist aber nochmal zu sagen, für sich selber, ah, shit, das ist ungesund für mich. Mhm. Wir haben das Problem, ich wäre eigentlich gesund und trotzdem fühle ich mich scheiße, weil andere mich für die Ästhetik und das sind aber zwei Sachen, die wir halt irgendwie hart trennen sollten.
Und selbst wenn es ungesund ist, dann habt ihr das trotzdem nicht zu kommentieren.
Aber auch, nicht die Gesundheit, das geht euch auch nichts an.
Wenn du nichts Schönes zu sagen hast, dann halt deinen Mund.
Ach, wobei bei der Gesundheit wir schon ein Problem haben. Bei der Gesundheit kann ich das nicht ganz so stehen lassen.
Wenn du Arzt bist, sag's mir.
Genau, nein, aber nicht nur als Arzt, sondern auch als Content Creator, weil es geht ja darum, was wir propagieren. Und wir haben ja ganz klar gesagt, dieses Bild, dünne Mädchen, hier Kate Moss, Heroin schick, wir finden es eigentlich fürchterlich. Also natürlich hat sich's durchgesetzt, aber wir sagen ja, das ist nicht in Ordnung, dass ihr das propagiert. Und damit sagen wir ja auch gleichzeitig zu diesen Frauen, das ist nicht in Ordnung, wie ihr jetzt gerade seid. Und da finde ich so ein bisschen so dieses...
Es wird aber mehr akzeptiert.
Aber weißt du, worauf ich hinaus will? So dieses,
Das Ding ist aber, Fatshaming ist schon immer in unserer Gesellschaft viel, viel größer als Skinny-Shaming. Ja, das gibt es nicht. Jeder weiß, oh, okay, das ist gefährlich. Anorexia kann dich auch umbringen, ist auch super gefährlich. Aber Fatshaming nimmt viel mehr zu, weil natürlich die ganze Gesellschaft auch mehrgewichtiger wird. Wir verändern uns mit im Laufe der Geschichte. Also wenn jemand mehrgewichtig ist, wird immer mit was Negativem verbunden. Wie wenn du jetzt zum Beispiel abnimmst und dieses Kompliment bekommst, oh, hast du abgenommen? Die Leute denken, es ist ein Kompliment. Die fühlen sich dann dadurch bestärkt in ihrem Prozess. Also es hat noch nie jemand mir ein Kompliment gegeben, oh, hast du zugenommen?
Gibt es Momente in der Branche, in denen auch bestimmte Schönheitsideale und Normen gefordert werden? So nach dem Motto curvy, aber curvy an der richtigen Stelle?
Das kommt auf den Markt drauf an. London zum Beispiel, da ist es total egal, ob du jetzt die Proportionen hast, wie die sich das wünschen. Also bei uns in Deutschland ist zum Beispiel immer gerne gesehen die Sanduhrfigur. Schmale Taille, schöne breite Hüften und Oberweite ist auch schön. Wenn du keine Taille hast, dann wird es nicht als schön gesehen, warum auch immer. Ich finde, man vergisst immer, dass die können nicht immer alle gleich aussehen. Und es ist doch super schön, auch mal Frauen zu sehen, die nicht diese typischen Figuren auch haben, sondern einfach curvy sind, weil sie...
Was
anders verteilt. Und ich weiß aber, dass viele Brands darauf achten oder auch nur Models buchen oder Plus-Size-Models nur buchen, wenn sie diese Sanduhrfigur haben.
Weil das unser Ideal hier wieder ist. Unser,
ich meine, geh nach L.A., Kardashians und wir sind geprägt von überall. Wenn die Kardashians jetzt eine rundere Figur hätten und nicht so eine schmale Taille, wäre vielleicht das unser Ideal. Das ist eine krasse Beeinflussung auf jeden Fall. Die haben so eine Macht, die ganze Industrie hat so eine Macht auf uns und auf Kinder, auf Jugendliche, wo wir auch vielleicht zum Thema kommen könnten, Social-Media-Prävention, weil es einfach gefährlich sein kann. Und in Australien wurden jetzt Social Media für Kinder verboten. Und wird ja hier in Deutschland auch schon diskutiert. Ich muss sagen, die Kinder sind das eine Thema. Die Eltern sind eigentlich auch die, die die Verantwortung haben für
Absolut,
ihre Kids.
Absolut, klar. Von wem kriegt man denn das Handy?
Aber es ist ein multidimensionales Ding. Ne?
Würdest du, wenn du jetzt eine Tochter hättest, die jetzt 14, 15 ist und die sagt, ich möchte das machen, würdest du sie motivieren?
In die Modelbranche? Ja. So jung nicht.
Okay.
Ich habe ja eine Schwester, die ist jetzt 19 und da kam auch das Thema oft auf. Es ist oft ein Traum von vielen Frauen, Model zu werden. Ich muss aber sagen, dass ich froh bin, dass ich erst 23 war, als ich das angefangen habe, weil ich mit 16, 17 hätte ich gar nicht die Auswirkungen, also alleine das Geld, was du verdienst, diese Reiserei, die du hast, diesen Stress, den du hast, dieses ausgeliefert sein vor so vielen Menschen, die dich nur körperlich beurteilen, optisch beurteilen. Du bist nur was wert, wenn du gut aussiehst in dieser Branche. Ist, finde ich, wenn du zu jung bist und nicht den Support hast von deiner Familie oder von deiner Kindheit, ist das einfach sehr, sehr gefährlich. Kann sehr gefährlich sein. Ich finde, wenn Models so mit 14, 15, ist es oft normal, dass sie starten. Die brauchen guten Support. Da müssen die Eltern hinterher sein.
Aber wäre nicht guter Support zu sagen, du machst das nicht? Sorry, aber
nein. Aber du willst ja auch den Traum nicht zerstören, ne?
Genau, aber du hast gerade gesagt, ich meine, du sagst selber
so jung würde ich sagen, nein. Ich habe auch meiner Schwester immer gesagt, Schatz, wir können das gerne angehen, das Thema, wenn du ready bist. Wenn du dich fühlst als die Frau, die du bist, wenn du dich so siehst, wie du bist, gefestigt und wenn du einfach auch selbstbewusst bist. Ja. Ne? So. Also ich war mit 19 auf gar keinen Fall selbstbewusst, was das angeht. Es gibt Frauen, die sind mit 19, die sind vielleicht sogar schon mit 16 ready und voll selbstbewusst. Deswegen, wenn ich eine Tochter hätte, die mit 14, 15 meiner Meinung nach selbstbewusst genug ist, um das alles zu tragen und ich an ihrer Seite stehe, dann würde ich vielleicht anfangen mit, ja, du kannst mal einen Job alle 3 Monate machen. Aber nicht Schule vernachlässigen und so einfach nur leichter Einstieg und dann wirst du relativ schnell merken, ist das was für einen Menschen oder nicht.
Ich frage mich, ob die Generation, die jetzt kommt, ob die vielleicht zäher sind im Umgang mit zum Beispiel Hate in den Kommentaren und so.
Weil es schon so normal ist?
Weil es so normal ist. Also wenn ich jetzt meine Entwicklung sehe, so von, dass ich meine ersten Hate-Kommentare habe ich vor, weiß ich nicht, wann bin ich ins Internet, 5, 6 Jahren, ging es gleich los. Und dann war ich erstmal so, okay, warte mal, wem schreibe ich jetzt zurück? Also okay, der hat kein Profilbild, aber ich stelle ihn mir einfach vor. Wo wohnst du? So. Dann ging es mir noch voll nah und so, und es wird echt jedes Jahr weniger so. Also desto mehr es werden, desto mehr ist es so. Pff.
Du bist abgestumpft.
Ne? Und vielleicht ist es ja so, dass du heute. Wisst ihr, was ich meine?
Du wirst das auch nie rausbekommen, dass die Leute keine Hater-Kommentare mehr schreiben. Deine Aufgabe ist es dann eigentlich, wenn du jemanden kennst, der damit struggelt, ist deine Aufgabe, denjenigen so zu bestärken, dass er damit auskommen kann. Mhm. Also, dass du abhärtest. Ich bin auch abgehärtet. Wobei ich wirklich mich sehr, sehr glücklich schätzen kann mit meiner Community, weil ich in so einer schönen Bubble bin und alle sind voll positiv. Mhm. Ich hab vielleicht,
das liegt aber auch an dir. Du ziehst diese Menschen an. Die negativen Creeps, die halten das überhaupt nicht aus, deine Energie länger als eine Stunde zu genießen.
Ja.
Ja, stimmt.
Höre ich auch oft, wenn ich sage, ich bin Curvy-Model, dann heißt es oft so, wie,
du?
Curvy?
Ist gar nicht,
ist doch ganz normal.
Curvy genug.
Ja, ja, ja. Also, genau. Und
krass, ja.
Das ist, dann kommt es wieder aufs Land drauf. Und wenn ich in die USA gehe, würde ich das niemals hören, weil dort ist es ein bisschen offener, es wird alles mehr akzeptiert und mehr Körperbilder. Da bist du auch eher Model so, das ist aber schon länger dort einfach im Gespräch, diese Diversity. In Deutschland ist das einfach noch nicht so gut angekommen. Mhm. Es gibt auch Leute, die denken, es gibt ja gar keine Plus-Size-Brands. Oder ich war selbst überrascht, dass es Brands gibt, die nur Plus-Size-Klamotten verkaufen.
Ja, du machst Werbung für Ulla Popken.
Auch die gängigsten Kundinnen, die ich jetzt bediene, so Bonprix, Otto Verlag, genau. C&A habe ich auch schon gemacht. Zalando, Peek & Cloppenburg. Shigo ist zum Beispiel ein Plus-Size-Brand, die machen nur Plus-Size-Kleidung.
Eine Frage hätte ich aber noch dazu. Du hast ja deine wahrscheinlich deine Maße und alles, was dich betrifft, in der Setcard und deine Kunden bekommen ja dann so plakativ einfach die Facts über dich. Du wirst bestimmt auch mit dem Narrativ konfrontiert von wegen, du kannst ja essen, was du willst, du musst ja auch gar keinen Sport machen. Wie ist das denn überhaupt? Weil da steht ja auch eine feste Größe drin. Ob das jetzt die 32 oder die 42 ist, ist ja mal scheißegal. Du musst ja deiner Form treu bleiben, nehme ich an.
Ja.
Wie machst du das? Also
krasser Gedanke, Mann.
Also das war auch das Erste, was ich so gehört habe von der Branche ist, wenn was läuft, dann veränderst nicht. Also wenn
never, change, never change your running
never
system.
Never change your running system, thank you.
You're welcome.
Oh, guys. Die haben doch wieder kleines Wort.
Let's check out together.
Vor allem mein Mann schaut gerade zu, der wird sich denken,
schöne Grüße.
Diese englischen Sätze. Richtig. Und dann denke ich immer, ich war die Woche in Schweden zum Arbeiten und dann spreche ich halt nur Englisch und dann ist es manchmal so ein richtiger Switch, nach Hause zu kommen und so, okay, stopp, es ist jetzt manchmal rutscht mir da halt was raus. Ja. Zurück zur Frage. Das ist so, dass ich gemerkt habe, ich verkaufe mich super, ich verkaufe die Klamotten super, ich werde immer wieder gebucht und deswegen versuche ich so zu bleiben, wie ich bin. Und ich muss sagen, dass ich sehr viel Glück, wahrscheinlich auch genetisch Glück habe, dass ich einfach nicht jetzt jemand bin, die viel zu oder viel abnimmt. Vor allem habe ich einen normalen Lifestyle, würde ich sagen. Also ich esse auch ungesunde Sachen, worauf ich halt einfach Lust habe. Was mir nur wichtig ist, meinen Körper gesund zu halten, gerade auch wegen meiner Herzgeschichte, ist es mir wichtig, alle Nährstoffe, ein Körper funktioniert wie ein Motor. Du musst dem halt genug Benzin geben, dass er richtig funktioniert. Also ich schaue auch, dass meine Blutwerte jedes Jahr einmal gecheckt werden, einfach, dass ich da auch gegenlenken kann, wenn irgendwas ist.
Du isst kein Fleisch.
Ich esse kein Fleisch. Ich habe auch sogar 1-2 Jahre komplett vegan.
Solltest du wieder tun.
Ja, ich weiß. Wenn ich unterwegs bin und vegetarisch esse, merke ich auch, dass es mir einfach nicht gut tut auf Dauer. Das Schlimme ist, ich kenne alle Facts, aber diese Industrie, die kriegt dich immer.
Aber du schaffst es.
Ich weiß, dass ich das schaffe.
Ich glaube, vielleicht ist heute ein neuer Tag wieder. Ist gut.
Das kann sein, Zeitpunkt wird. Ich habe auch, meine natürliche Ernährung ist plant-based. Ja. Das ist so. Ja. Ich vermisse nichts. Ich koche also ich koche zu Hause nur vegan. Das Schlimme ist nur, wenn du irgendwo auf dem Dorf bist,
ja,
und du bist oder in Dänemark. Mhm. Dänemark, I love Dänemark.
Oder in Dänemark.
Oder in Dänemark. Ich liebe Dänemark.
Dänemark ist aber auch Dorf hier.
Die Ernährung in Dänemark ist halt sehr fleischlastig. Mhm. Und dann kommt es mal vor, dass du am Set bist, dann wird halt Essen bestellt für alle und da wird dann vielleicht vergessen zu fragen, ist jetzt jemand hier vielleicht irgendwas nicht? Ist auch immer so. Die ganzen letzten Jahre, es war immer ein Ding, wenn ich ans Set gekommen bin und gesagt habe, habt ihr auch irgendwas Veganes oder vielleicht vegetarisch, wäre auch noch okay, aber lieber vegan. Manche Kunden achten da sehr drauf, die fragen immer im Voraus, aber manchmal ist es wirklich so,
du extra Wurst.
Brötchen, ja. Brötchen, Wurst, so, Mittagessen.
Sei
froh, dass es was
gibt. Da würde ich mir was wünschen von dir, zwar, dass du nicht sagst, so, habt ihr vielleicht auch was Veganes, sondern ich krieg was Veganes.
Also es ist am Set oft ein Thema und ich bin sehr, sehr froh, dass es immer mehr Kunden gibt, ja, bei denen das ganz normal ist.
Genau.
Also in New York, muss ich sagen, ist es zum Beispiel immer so, dass es nur Vegan Lunch gibt, also veganes Mittagessen, was mich richtig glücklich macht. Und somit kommen wir zurück zur eigentlichen Frage. Mein Körper ist mein Tempel, in dem will ich mich zu Hause fühlen, in dem will ich versorgen mit allem Wichtigen. Natürlich ist auch mal ein Stück Schokolade da. Ich bin jetzt gar nicht so süß, aber ab und zu muss Zucker auch mal sein. Ich mache meinen Sport immer nach Lebensphase. Es gab auch ein Jahr, da habe ich kein einziges bisschen Sport gemacht. Da habe ich aber irgendwann gemerkt, es fehlt mir. Ich versuche es wieder zu integrieren. Ich habe mir aber keinen Druck gemacht. Also ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich mal meinen Sport nicht mache. Das ist wahrscheinlich der Vorteil an meinem Beruf, dass ich mich komplett verkaufe und jetzt nicht nur in die ganz kleinen Maße reinpassen muss, weil da sieht das Ganze ganz anders aus.
Ja.
Da gibt es wirklich Horrorgeschichten, dass vor Shows wirklich tagelang nichts gegessen wird. Oder
das ist schon kein Leben mehr, ne? Wie, also die Vorbereitung auf diesen einen Auftritt, auf diese eine Show, dann, was dafür alles geopfert wird, mental, körperlich, das ist schon
Da fällt mir was ein, was ich eh gerade fragen wollte. Das würde dir gefallen, Roman. nämlich Substanzen sind ein Thema in der Branche, also gerade auch zur Gewichtskontrolle.
Eine klassische
Kunstdiät. Aber auch sowas wie zum Beispiel Zigaretten rauchen halt, dass super viele sich die ganze Zeit Zigaretten reinfetzen, hast du auch weniger Hunger. Aber natürlich auch Amphetamine oder irgendwelche. Ey, ich habe vor kurzem eine Substanz gehört, die dich erbrechen lässt, wenn du isst. Also wo du wirklich dich übergeben musst, wenn du isst. So die anscheinend, ich kriege jetzt den Namen leider nicht her, aber...
Ozempic meinst du aber nicht.
Nee, Ozempic ist es nicht, aber Ozempic zum Beispiel wäre jetzt auch was. Also wie verbreitet, hast du es irgendwie gehört?
Das ist eine gute Frage, weil ich habe schon viel gehört, so. Ich gehe da meistens aber immer gar nicht so tief rein, wenn ich die Menschen persönlich nicht kenne, weil ich das übergriffig finde, jemanden so zu... Ne? Also klar, es hat auch was mit Hilfe zu tun, aber... Ich spreche mit Menschen eher nur darüber, wenn ich auch weiß, diejenige oder diejenige fühlen sich damit wohl. Und ich war nie so nah jetzt an so einer Geschichte dran, dass ich da irgendwas bewirken konnte oder so. Aber ich habe wirklich schon viele Stories gehört, die wirklich herzzerreißend sind, weil es da um Menschen oder um Seelen geht, die einfach nur gefallen wollen in dieser Branche, die Erfolg haben möchten, die wirklich ganz nach oben wollen und dafür
alles opfern
würden, über ihre eigene Leiche gehen. So, das ist leider sehr häufig so. Und manchmal schaue ich mir dann auch auf Social Media Fotos an von bestimmten Shows und da denke ich mir, Leute, das geht so nicht. Und das Schlimme ist auch, ich war auch in New York auf der Fashion Week oft dabei und das war die letzten Jahre immer voll cool, weil genau Models wie ich oder auch noch mehr gewichtige, größere Größen, die waren alle vertreten. Mhm. Und es war so schön einfach anzusehen. Selbst wenn ich einen Job nicht bekommen habe, ich habe mich so gefreut, wenn ich einfach Diversity gesehen habe auf dem Laufsteg. Und New York sieht jeder. Das ist jetzt seit einem Jahr wieder rückwärts. Das ist wieder Gegenstyle-Bewegung. Ich weiß jetzt schon, ich fliege morgen nach New York für eine Woche. Meine Agentin hat mich schon direkt gefragt, bleib doch bitte noch eine Woche länger, weil Fashion Week ist im Februar, Anfang Februar immer. Und ich habe ihr ganz klar gesagt, I'm so sorry, I can't. Ich kann nicht zur Fashion Week bleiben. Erstens mal, weil ich sowieso nicht gebucht werden würde, weil es aktuell wieder diese Gegenbewegung gibt, was ich sehr bedenklich finde. Und zweitens mal, gut, ist eine andere Sache, du stehst halt stundenlang im Casting, nur um dann kurz angeguckt zu werden und zu sagen, okay, danke, ciao. Und that's it. Aber ich finde diese Rückwärtsbewegung wieder ein bisschen in die andere Schiene, finde ich nicht so schön anzuschauen. Gerade für Menschen, die halt dadurch auch so beeinflusst werden. Ne?
Hat jemand von euch, ihr zwei seid jetzt beide Frauen, Fashion sich auskennt, warum ist es so?
Ich würde meine Idee einfach äußern. Irgendwie sind ja die ganzen Modestyles so zyklisch zu betrachten, dass so alle paar Dekaden kommt das wieder, was schon mal modern war. Und jetzt gerade wird ja so dieser ganze 2000er-Style, wo Size Zero, ja, dieses ganze Skinny Skinny, mhm, Inver-Hüfthosen, die so tief hängen, mhm, dass eigentlich ist die Hose nur noch so breit, der Tanga, mhm, so hoch, wie es geht. Und das hat nur funktioniert, als diese extreme Size Zero-Phase aktiv war. Und weil die Trends sich gerade wieder dahin, mhm, ändern, könnte ich mir vorstellen, dass sich natürlich dann auch die Körpergrößen der Ladies wieder in die Richtung, mhm, anpassen müssen.
Ich glaube, dass diese Vorurteilsfrage vorhin, mhm, diese Vorurteilsfrage, die da vorhin mit der Wokeness war, ich, mhm, glaube, die würde ich nicht unterschätzen, weil vieles in diesen Topf Wokeness geschmissen wurde, was da nicht reingehört, auch toxische Bilder, und es quasi mit der Brechstange versucht wurde durchzusetzen. Und Menschen darauf keinen Bock haben und deswegen anti sind. Das sehen, mhm, wir in der politischen Bewegung, was ich, mhm, bedenklich finde, was auch mit ein Grund ist, warum ich das Land verlassen werde. Und das sehen wir aber auch in allen anderen Einzelteilen, die eigentlich einen guten Geist haben, die es aber, ja, durch die Art ein bisschen verkackt haben.
Ich weiß nicht, ob es bei der Mode wirklich jetzt da ist. Da glaube ich eher, ja, tatsächlich diese Wiederholung der Zyklik ist, aber, mhm, das hast du auf jeden Fall trotzdem recht.
Ich glaube, dass auch ein großer Teil Celebrities eine Rolle spielt.
Als Vorbild vorgerutscht.
Als Vorbild. Ja. Also ich, für mich, lasse mich nur noch selten von sowas beeinflussen oder triggern. Aber es ist, glaube ich, ganz natürlich, dass wenn du 30 Mal am Tag die gleiche Figur siehst, mhm, dass du darauf einfach positiv anschlägst, dass du sagst, oh, guck mal, mhm, wie viele Likes die hat.
Da sind wir bei der Zugehörigkeit wieder.
Ja, richtig. Die hat eine Mini-Taille, die ist so schlank. Und also es gab jetzt auch diesen Trend, dass sich die Gesichter wieder komplett verändern, mhm, dass irgendwie dieses alles, was man davor irgendwie, genau, was als negativ wahrgenommen wurde, wurde jetzt umgedreht in, oh mein Gott, die sehen alle 20 Jahre jünger aus. Ist auch ein neuer Trend. Also ich glaube, Trend ist auch immer ein Riesenthema, gerade von so mächtigen, mhm, Personen wie Kardashians oder einfach unser Lieblingsschauspieler. Wenn der eine grüne Hose trägt, finde ich vielleicht auch eine grüne Hose cooler.
Ja,
weißt du?
Ganz so banal. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich meinen Verdacht sagen darf.
Sag doch, doch mal.
Ey, das ist so ein bisschen so ein Ding. Das ist aber alt. Das ist der Gedanke, der mir früher gekommen ist, zu der Zeit, als ich ein Kind, da gab es so, also wirklich so dieses 92, 93, 94, so Kate Moss.
Ja. Mhm.
Und ich dachte mir, weil die stand damals, neben wem stand sie? Neben Lagerfeld.
Mhm.
So, sie hat gleiche Figur. So, also vom Prinzip her, ja, so diese, wer hat damals entschieden, welche, was schön? Und dann dachte ich mir so, Bro, du, das ist jetzt wirklich, ich sag das jetzt, kann auch gar nichts damit zu tun, aber du stehst gar nicht auf Frauen. Also du hast gar kein Auge, du hast, mhm, das ist gar, mhm, keine Frau, was du hiermit, mhm, zeigst. Das ist eigentlich ein Knabe.
Kleiderständer. Mhm.
Und dann kam irgendwann die Maxim und solche Zeitschriften und so, und plötzlich waren dann, oder Simon Hayek und so, und plötzlich kamen dann wieder so Frauen mit Hüfte und mit Brüsten und so. Aber das war wirklich in der Zeit, das war so,
hat sich ja auch
ausgewählt, ja, so. Also, und damals war auch noch nicht, dass dann irgendwie so eine Taille, aber dann solche Brüste, sondern die waren, ja, dann einfach wie, dö, Knaben. So. Und danach, da hatte ich, ja, das Gefühl, die Könige, die das bestimmen, so Prêt-à-porter, Frankreich und so, das waren irgendwie alles Männer, die eigentlich keinen
Bezug zu einem weiblichen Körper in, yeah, dem Sinne haben.
In dem sexy finden oder ästhetisch, mhm, finden, oder da, mhm, möchte ich jetzt meine Kleider drauf sehen.
Auch ein interessanter Gedanke, finde ich gar nicht, ja, so abwegig.
Hatet mich nicht dafür, ich habe gar keine Ahnung.
Ich habe eigentlich nicht viel dazu zu sagen, nur dass ich jetzt auch, glaube ich, dahingehend finde, dass sie einfach was Neutrales nehmen wollten als Kleiderstange.
Mhm.
Ohne dass jetzt viele reininterpretieren, sondern dass man einfach nur die Klamotte im Vordergrund sieht.
Mhm. Ja,
was ja eigentlich komisch ist, weil die Klamotten werden ja von Menschen getragen, aber es wurde vielleicht gar nicht als Mensch dann mehr gesehen.
Mhm.
Und man darf aber auch nicht vergessen, dass auch Frauen, die so schlank sind, die existieren ja auch und die sind ja auch schön auf ihre Weise, mhm, und die haben vielleicht auch genetisch einfach so eine Figur, ja. Und es ist trotzdem so, dass es schon in diese Bewegung wieder reingeht, weil eben viele Männer in dieser Branche sagen, okay, so muss das aussehen und so, mhm, machen wir das jetzt. Mhm. Ja.
Das sind Männer.
Das, ja, sind die Männer wahrscheinlich.
Ja.
Ne?
Das sind auch die Frauen, aber ja.
Okay, jetzt hast du uns sehr viel von dir erzählt und ich fand alles super spannend.
Hammer.
Wir fragen immer zum Abschluss, ob es denn jetzt eine gute Idee war, dich bei Curvy Supermodel anzumelden damals, mhm, an deinem Schreibtisch in deiner Industriekauffrau-Laufbahn.
Ja. Auf jeden Fall. Das, ja, war mit die beste Entscheidung, die ich getroffen habe in meinem Leben.
Das kaufe ich dir auch ab. Du strahlst, du hast so eine tolle Ausstrahlung. Absolut. Ich glaube, dass du ein ganz feinfühliger Mensch bist, der weiß, was ihm gut tut eigentlich und auch ein gutes Fallnetz um sich rum hat, was vielleicht dafür sorgt, wenn du zu sehr People-Pleaser bist, dass, mhm, mal jemand sagt, hey, achte auf dich.
Ja. Die Industrie ist auch nicht nur in Männerhänden, das ist in beiden Händen. also Männer werden immer nach Leistung beurteilt, Frauen immer nach Optik. Mhm. Und ich finde, dass man aufhören sollte, in Schubladen zu denken, nicht nur labeln, sondern den Menschen dahinter zu sehen.
Mhm. Sehr schönes Schlusswort. Sehr schön. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Oh, schade, dass es so kurz
schön
war.
Alles, wirklich. Ja. Also wir sind richtig begeistert.
Und damit sind wir raus.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Habt ihr Lust auf eine persönliche Buchempfehlung? Dann hört euch den Podcast Zwei Seiten an. Der Podcast über Bücher. Da empfehlen Mona Amesian und Christine Westermann sich gegenseitig alle zwei Wochen Bücher, diskutieren, schwärmen und streiten darüber. Mit dem Blickwinkel aus zwei Generationen. Vereint in der Leidenschaft für Geschichten. Zwei Seiten, der Podcast über Bücher, mal tiefgründig, humorvoll, mal authentisch, voller Herz. Ihr findet ihn ab sofort in der ARD Audiothek und den Link packen wir euch in die Shownotes.